Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Makler-Podcasts im neuen Jahr. An der Stelle nochmal für alle ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in diesem Jahr und wünsche jedem nur das Beste. Das Intro zur heutigen Folge, die wieder eine Interviewfolge ist, wird ein bisschen anders sein, denn ich muss vorab ein bisschen was dazu erklären. Zunächst einmal zum Gast, der hier heute ein bisschen was über sich preisgibt. Wir haben den lieben Fabian Pägel zu Gast. Fabian ist der Gründer von Pägel Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin. Und ich habe mit Fabian ungefähr 1,5 Stunden ein Interview gehabt und bin sehr, sehr dankbar, denn der liebe Fabian war extrem offen, was Höhen und Tiefen in seiner Selbstständigkeit angeht und hat uns auch wirklich einen sehr tiefen Einblick gegeben, wie er seine Firma aufbaut. Und ich mache das ja bei fast jedem Gast, dass ich sage, hey, in 1 bis 2 Jahren machen wir sehr, sehr gerne nochmal eine zweite Folge. Die ersten Folgen mit Gästen, die sich schon wiederholt haben, haben wir schon hinter uns. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir mit Fabian auf jeden Fall eine zweite Folge machen, weil es wird extrem spannend sein, wie seine Firma sich weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln wird. Da bin ich mir extrem sicher. Ich muss aber an der Stelle vorab einen kleinen Disclaimer einbauen, denn der liebe Fabian war sehr, sehr offen, wenn es auch um die Zusammenarbeit mit anderen Maklerfirmen geht, wo er in der Vergangenheit gearbeitet hat. Und ich habe nach dem Interview mich auch ein bisschen mit meinem Rechtsanwalt beraten. Wie sieht das aus? Was dürfen wir davon wirklich preisgeben? Und was für Gefahren lauern da auch einfach, nicht nur für mich als Podcast-Host, sondern natürlich auch für den Gast. Und ich sehe es einfach auch als meine Pflicht an, in diesen Sachen nicht nur mich zu schützen als Podcast-Gast, als Podcast-Host, da sage ich gleich nochmal was dazu, sondern natürlich auch meinen Gast. Obwohl wir uns natürlich alle immer Offenheit und Transparenz und sowas wünschen. Und das hat der Fabian hier gemacht und dafür bin ich unheimlich dankbar. Das ist also gar nicht negativ gemeint gegenüber dem Fabian, ist es natürlich trotzdem so in Deutschland, dass man ein paar Sachen natürlich beachten muss. Und wenn man dann im Redefluss ist und wenn man dann natürlich auch seine Geschichte erzählen will, dann vergisst man das vielleicht auch mal. Und da ist es einfach meine Pflicht, auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir dann eben auch einzelne Stellen rausstreichen, beziehungsweise wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Ganze nicht zu schneiden. Es gibt eine kurze Sequenz, die haben wir rausgeschnitten. Das war aber nur eine kurze Störung in der Aufnahme. Alles andere haben wir 1:1 im Podcast so drin gelassen, haben uns aber dazu entschieden, das Ganze eben zu zensieren, sprich mit einem klassischen Piepton zu versehen, sodass eben die Firmennamen von den Maklern eben nicht ersichtlich sind und nicht genannt werden. An einer Stelle oder an anderen Stellen, wo wir sagen, hey, da hat der Fabian einfach nur seine Meinung abgegeben und hat jetzt niemanden schlecht geredet, was er sowieso in dem Sinne nicht gemacht hat, aber natürlich dann vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle Dinge genannt, die gegebenenfalls unter das Betriebsgeheimnis auch fallen könnten. Die haben wir, wie gesagt, zensiert. Alles andere haben wir drin gelassen. Das heißt, natürlich, wo Fabian einfach nur seine Meinung geäußert hat, das veröffentlichen wir natürlich, weil da sehe ich auch gar keine Problematik drin. Jeder hat da seinen Standpunkt und muss aber an der Stelle trotzdem als Podcast-Host natürlich darauf hinweisen, dass diese Meinung nicht meine Meinung ist, sondern rein die Meinung des Gastes und dass ich auch die ganzen Punkte, die Fabian genannt hat, aus der Zusammenarbeit mit den anderen Maklerbüros natürlich nicht überprüfen konnte. Das sollte selbstverständlich sein. Und wer den Podcast schon länger hört, also ich glaube, jeder, der mich auch kennt, ich bin der Letzte, der auf Paragraphen rumreitet oder der irgendwo ängstlich ist oder sonstiges. Aber eben bei dieser Folge habe ich dann doch, wie gesagt, mich dazu entschieden, das so zu handhaben. Und weil ihr es gerade auch wieder gehört habt, dieses kleine Räuspern von mir, bei der Folge ist es auch so, da entschuldige ich mich auch gerne vorab, wenn ihr mich das ein oder andere Mal ein bisschen husten oder räuspern hört oder wenn ihr auch eine nasale Aussprache von mir hört. Ich war leider an dem Tag der Aufnahme wirklich ein bisschen angeschlagen, wirklich ein bisschen erkältet. Die Aufnahme stammt schon aus dem Dezember, kurz vor Weihnachten. Und habe mich dann aber natürlich dazu entschieden, wir machen die Aufnahme. Und Fabian war auch direkt bereit, also es war eine kurze LinkedIn-Anfrage und hat er gesagt, ja, natürlich, lass uns das machen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt dann am 9. Januar wieder losgeht, wieder weitergeht mit dem Podcast. Ihr werdet ein paar Veränderungen haben in diesem Jahr, was den Podcast angeht. Da gehe ich noch in einer separaten Folge darauf ein. Und jetzt wünsche ich extrem viel Spaß beim Zuhören und bleib bis zum Ende dran, weil zum Ende gehen wir natürlich auch noch auf die Gedanken, auf die Vision vom Fabian ein, was er mit seiner Company, der Pagel Real Estate GmbH, denn alles vorhat. Viel Spaß beim Zuhören. Wo fangen wir bei deiner Lebensgeschichte sinnvollerweise an, sodass wir zum Ende des Interviews irgendwann auf deine aktuelle Standpunkt gehen? Weil du bist Pilot, du hast schon mal Flugzeuge verkauft, du warst bei einem Franchise-Unternehmen als Makler und heute bist du erfolgreicher Unternehmer mit deiner Company. Wo soll man reinstarten?
Boah, theoretisch ganz am Anfang.
Genau, du hast gerade schon irgendwie angesprochen, 8. Klasse und sowas. Hol uns da mal gern ab. Wie war die Schulzeit bei dir? Wie bist du von der Schule abgegangen?
Boah, die Schulzeit war eine Katastrophe für sich. Also ich war nie der Typ, der irgendwie die Schule gemocht hat. Meine Noten waren schon immer brutal schlecht. In der 2. Klasse wurde ich direkt auf ADHS getestet. Dann kam einfach nur raus, dass ich mega gelangweilt war. Dann war das, glaube ich, auch mein bestes Zeugnis tatsächlich. Aber auch nicht wegen meinen Leistungen, sondern deshalb, weil die Lehrer wussten, ich brauche einen 2,0er-Schnitt, um die Schule, also die Grundschule damals, nach der 4. aufs Gymnasium zu verlassen. Das war wirklich, glaube ich, das beste Zeugnis, was ich jemals in meiner Schullaufbahn hatte. Und dann bin ich aufs Gymnasium. Da wurde es dann aber nicht besser. Ich habe es total langweilig empfunden, habe unfassbar viel geschwänzt, bin damals schon nach der Schule oder in der Schulzeit anstatt zur Schule zu gehen, zum Flugplatz gefahren. Warum? Keine Ahnung. Das ist immer die Frage, die ich gestellt bekomme. Wie bist du auf die Luftfahrt, wie bist du auf die Fliegerei gekommen? Keine Ahnung. Aber ich habe da schon die Schule geschwänzt, um einfach nur zum Flugplatz zu fahren, mir Flugzeuge anzuschauen. Dann bin ich wieder zurückgefahren, damals in Strausberg. Die Noten waren brutal schlecht, wurden immer schlechter. Wie gesagt, die letzten Zeugnisse waren alle so ein solider 5er-Schnitt. Habe dann vom Gymnasium auch ganz schnell den Abstieg auf die Sekundarschule gemacht, um nicht sitzen zu bleiben. Und ja, nach der 8. Klasse habe ich mir gesagt, so ey, ich habe keine Lust mehr hier rumzusitzen und nichts zu machen. Ich möchte viel lieber arbeiten, Praxiserfahrungen sammeln. Ich saß da wirklich im Raum und dachte mir so, alles, was wir hier beigebracht bekommen, ist halt totaler Quatsch. Und ja, dann habe ich die Schule abgebrochen, ohne irgendwas, ohne Abschluss, ohne nichts. Dann kam aber, ich habe damals schon in der Jugendhilfe gewohnt, bin mit 12 bei meinen Eltern ausgezogen und hatte da dann die Betreuer im Nacken, die natürlich gesagt haben, ey, du hast eine gewisse Schulpflicht, du musst da noch irgendwas machen. Und dann haben wir für die 9. Klasse, oder war es die 10., ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall für die letzte, die ich besucht habe, ein System gefunden, wo du 4 Tage arbeiten gehen konntest und einen Tag dann nur Schule hattest. Und dann musstest du quasi so einen Bericht über diese Tätigkeiten da schreiben, das war dann der schulische Teil, und dann die MSA-Prüfung theoretisch schreiben. Normalerweise war es, glaube ich, darauf ausgelegt, dass man, ich glaube, 3, 4, 5 Monate einen Job macht und dann irgendwie so quasi 2, maximal 3 verschiedene Felder hat, die man in dem Jahr macht und dann halt den Schulabschluss bekommt und dann rausgeht und schon Praxiserfahrung hat. Ja, ich habe da so alles mitgenommen und mitgemacht, was man so machen konnte. Vom Bestatter, wo ich 3 Monate gearbeitet habe, über soziale Hilfen. Ich habe kurze Zeit da irgendwie als Lehrer dann gejobbt, durfte wegen dem Fachkräftemangel tatsächlich Deutsch und Sport in einer Grundschule übernehmen für ein paar Stunden. Das war auch super interessant. Und das letzte Praktikum, was ich gemacht habe, war in einer Flugschule. Und da habe ich dann wirklich den Bezug zur Fliegerei gefunden. Und ja, fand es super interessant. Und habe dann aber durch Faulheit, das hat sich dadurch mein Leben echt durchgezogen, es nicht geschafft, den MSA zu machen. Die schulischen Prüfungen, also Deutsch, Mathe, Englisch, ging alles relativ easy, habe ich alles geschrieben. Aber man musste dann die Berichtshefte für diese ganzen Jobs abgeben. Die hatte ich sogar fertig geschrieben. Die lagen bei mir zu Hause. Die Lehrerin hat mir nochmal gesagt, ey, du kriegst 2 Wochen länger Zeit, um das abzugeben. Keine Chance, ich habe es nicht gemacht und habe deswegen den MSA nicht gepackt und hatte dann keinen Schulabschluss. Ja, und saß dann irgendwann im Keller der Einrichtung, wo ich damals war, in der Jugendhilfe, und wusste, ich will irgendwie fliegen. Dieses letzte Praktikum hat mich so fasziniert, ich will irgendwie fliegen. Bin dann auf die Website von einem Verein bei Berlin gestoßen, der genau das anbietet, dass man quasi fliegen lernt auf kleinen Flugzeugen. Hab dann einfach da angerufen und ein älterer Mann ist dann da rangegangen und war so, ja, hast du denn morgen Zeit? Ich so, ja, ich hab ja nichts zu tun, ich mache ja nichts. Hab damals irgendwie 500 Euro vom Staat bekommen in der Jugendhilfe und hab da dann quasi die Flugstunden bezahlen wollen. Haben uns am nächsten Tag getroffen, sind dann direkt losgeflogen. Das war auch schon wieder so ein Erlebnis für sich, weil der Typ hat mich abgeholt, hat mich dann zum Flugplatz gefahren. standen wir von so einem Flugzeug und dann war so, ju, dann flieg mich mal nach Kamenz, steig mal ein und flieg los. Und ich war so, Joachim, wir haben zwei Probleme. Erstens, wo ist Kamenz? Und zweitens, wie fliegt man so ein Ding? Kein Plan, aber Learning by Doing hat er mir damals schon gezeigt, so ist das Beste, was man machen kann. Ich hatte keine Ahnung von nix, aber es hat einfach funktioniert. Dann sind wir nach Kamenz geflogen. Den Flug werde ich auch nicht vergessen, war ja alles irgendwie kostenlos und schnell. Und dann ist irgendwann so eine Gewitterwolke aufgezogen. Dann gucke ich ihn so an, ich hatte wirklich keine Ahnung von nichts. Und dann war so, ja, entweder drunter oder drüber. Und dann war ich so, okay, drunter. Und Flieger so runtergedrückt. Und dann wurde er irgendwie immer schneller, es wurde immer lauter. Und dann habe ich ihn so angeguckt und war so, ey, sag mal, ist das normal, dass das alles so vibriert und zittert und wackelt und so laut ist? Und dann grinst er und war so, nee, das ist ein Werkstattflug. Der Flieger ist für die Schule schon längst eigentlich gesperrt. Was glaubst du nur, warum der Flug jetzt hier kostenlos für dich ist? Na, dann sind wir in Kamenz irgendwann gelandet und waren da essen, haben so ein bisschen gequatscht. Und auf dem Rückflug, als wir dann fertig waren, das waren zwei Zylinderköpfe tatsächlich durch. War wirklich verrückt, dass wir mit dem Ding überhaupt in die Luft gegangen sind. Auf dem Rückflug ging es dann schon, da wollte ich Gas geben, stand auf der Piste, habe beschleunigt, dann gab es irgendwann einen Knall und ich habe alles losgelassen, es war ein Schock für mich, er hat dann übernommen, ist rechts rangefahren und dann kam halt raus, dass wir auf der Piste irgendwie lag da eine Schraube oder sowas und damit ist der Reifen dann geplatzt und dann sind wir da im Hochsommer gestrandet. Die Jungs von der Werkstatt sind dann angekommen und haben den Reifen da quasi abgeholt. Wir sind unter den Flügel, um uns im Schatten da so ein bisschen zu schützen und haben dann nochmal angefangen miteinander zu sprechen. Und da ist halt rausgekommen, dass ich gar nichts mache. Da hat er mich so gefragt, was machst du denn eigentlich? Machst du jetzt eine Ausbildung, studierst du? Und ich war so, ich mache gar nichts. Und da hat er mich halt angefangen, schon wirklich hart ranzunehmen und zu sagen, du musst irgendwas machen, es geht nicht, dass du nichts machst. Und wenn wir zurückkommen, dann bewirbst du dich am Flugplatz bei einem Unternehmen, was ich kenne. Und gesagt, getan, wir sind zurück zum Flugplatz und er hat mich wirklich dazu gezwungen, mich da irgendwie um 19 Uhr bei irgendeinem Unternehmen vorzustellen. Ich war angezogen wie ein Schlumpf, ich hatte keinen Schulabschluss, ich hatte das letzte Zeugnis brutal schlecht. Ich hatte keine Ahnung, was es für ein Unternehmen ist, aber er hat gesagt, du gehst jetzt darüber und stellst dich vor. Und gesagt, getan, bin ich da rein, war eine super sympathische Kollegin da, die dann mit mir gequatscht hat und sich mein Zeugnis angeschaut hat, was ich da irgendwie noch im E-Mail-Postfach drin hatte. Und dann war sie so, ja, wahrscheinlich bist du einfach richtig faul, oder? Also du bist ja intelligent anscheinend, du hast ja die Prüfung bestanden, aber dein schulischer Teil ist ja super, super schlecht. So, du bist wahrscheinlich einfach nur faul. Ja, und dann bin ich das war ein Donnerstag, aus dem Termin da raus am Abend und ich sollte mich Freitag um eine Berufsschule kümmern und Montag soll es dann schon losgehen. Und dann mit der Zeit habe ich dann festgestellt, was es für ein Unternehmen ist. Es war halt Cirrus in Deutschland. Das sind amerikanische Luxusflugzeuge. So der Lamborghini unter den Autos quasi in der Fliegerei. Und es war unfassbares Glück. Also ich hatte gar keine Ahnung von nichts. Und habe dann halt festgestellt, okay, das ist ein Unternehmen, was einerseits die Flugzeuge verkauft, was auch intern eine Flugschule hat und was eine Werkstatt hat. Ich bin immer schon handwerklich unterwegs gewesen, fand es mit der Werkstatt super cool. Und ja, dann bin ich da irgendwie so reingewachsen. Ich war immer noch katastrophal drauf. Ich habe geschwänzt ohne Ende. Also ich kam immer wieder zu spät. Ich war wirklich gar nicht cool. Aber ich durfte alles da machen. Also der Alltag war dann da wirklich morgens hin, Kaffee trinken. Dann kam irgendein Kunde, der wollte dann mal unsere Flugzeuge ausprobieren. Dann sind wir von A nach B geflogen, sind am Abend wieder zurückgekommen und das war ein harter Arbeitstag. Also das war wirklich ein Leben in einer ganz anderen Dimension, die nichts mehr mit der Jugendhilfe oder irgendwie so dem normalen Leben zu tun hat. Und ja, trotzdem war ich da immer noch am Schwänzen und kam irgendeinen Tag dann wieder mal massiv zu spät. Und da saß Toni, mein Ausbilder damals, wir waren auch nur zu dritt, der Geschäftsführer Toni und ich. Da gibt es noch eine Hilfskraft im Büro. Da kam ich dann wieder mega zu spät und dann guckte sie mich nur an und war so, Fabi, pack deine Sachen, das war's. Du bist gekündigt. Ich fahre dich zum Bahnhof, that's it. Ja, da war es dann erstmal aus für mich. Da dachte ich, der Traum ist zu Ende. Saß dann zwei Tage, glaube ich, wieder nur zu Hause rum und dachte mir so, was mache ich jetzt? Und am zweiten Tag am Abend um 21 Uhr, es war wirklich schon spät, klingelt mein Telefon und Toni ruft mich an. Und da war ich schon so, hä, was will die denn jetzt von mir? Der hat mich doch gekündigt, warum meldet sie sich? Und dann gehe ich ran und dann war sie so, Fabi, was ist los? Du meldest dich ja gar nicht. Ich so, ja, ich wurde ja gekündigt, was soll ich mich denn jetzt melden? Und dann war sie so, ja, denkst du, man gibt so einfach im Leben auf? Du stehst bitte morgen wieder um 9 Uhr bei mir auf der Matte. Dann reden wir mal drüber, was war, und dann gucken wir mal, wo es hingehen soll. Ja, dann bin ich am nächsten Tag wieder dahin und das hat mir dann irgendwie so den Kick gegeben, mich in die richtige Richtung zu entwickeln. Also die Frau war wirklich wie eine Mutter für mich. Wir hatten noch überlegt, ob sie tatsächlich auch mein Sorgerecht übernimmt. Hätte sich aber damals nicht mehr gelohnt, weil ich ja kurz vor 18 wäre und das hätte sich allein von dem Gerichtsprozess und sowas nicht gelohnt. Dann hat man da einfach die Leute kennengelernt, die super erfolgreich schon irgendwie im Leben waren. Also unsere Kunden waren ja irgendwelche Geschäftsführer von verschiedensten Unternehmen, von Pitstop über Essenslieferanten für Schulen. Da war alles Mögliche dabei. Die Gründer vom Europapark habe ich kennengelernt, die Brüder Mack. Das war alles super interessant und hat halt einen Blick eröffnet in eine Welt, die eigentlich so komplett verschlossen war. Und durch dieses persönliche, ja, wie soll man es nennen, durch diese persönliche Entwicklung mit Toni, die mich wirklich immer wieder zusammengeschissen hat, immer wieder auf den richtigen Weg gebracht hat, habe ich da quasi so diesen Spirit entwickelt, irgendwas aus meinem Leben zu machen. Dann gab es, das darf ich nicht sagen, das wäre fatal. Egal, ich erzähle es trotzdem, das können wir rausschneiden. Dann gab es eine Situation, da in der Jugendhilfe war immer eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also die Jungs und Mädels in der Jugendhilfe sind da nicht ohne Grund. Und ich war da auch schon so die Ausnahme, dass ich irgendwie überhaupt versuche, mein Leben in den Griff zu bekommen. Die anderen Kids haben da wirklich nicht die Möglichkeit allein, sich irgendwie darum zu kümmern, weil sie so mit sich selbst noch am Kämpfen sind. Schwierig gesagt gerade, fällt mir auf. Aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. Da gab es halt ein, zwei Jugendliche im Zimmer neben mir, die da irgendwie einen Abend eine unfassbar große Party geschmissen haben und dann voll zugedröhnt irgendwie richtig ausgerastet sind. Und ach, das war ganz gruselig. Und dann habe ich an dem Abend, weil ich wirklich Angst bekommen habe, die Polizei geholt, weil ich mich wirklich nicht mehr sicher gefühlt habe in dieser Einrichtung. Und am nächsten Tag bin ich dann wieder zum Flugplatz, habe da gearbeitet. Und am Abend klingelt das Telefon, während ich gerade mit Toni saß und ein Exposé fertig gemacht habe. Und dass der Geschäftsführer von dieser WG dran gewesen und war so, Fabi, ich weiß nicht, wo du schläfst, bei uns schläfst aber nicht. Wir haben mitbekommen, dass du gestern die Polizei alarmiert hast. Wir kennen ja deine Einstellung zur Jugendhilfe, du bist dem ja nicht so wirklich positiv gegenüber. Und wir gehen davon aus, dass du es nur initiiert hast, dass unsere Einrichtung quasi schlecht geredet wird. Dementsprechend haben wir uns heute abgestimmt im Team, dich halt zu entlassen. Deswegen musst du schauen, wo du unterkommst. That's it. Und dann war ich so, okay, krass. Jetzt bin ich also mit 15, 16 war ich maximal einfach obdachlos. So, ich hab jetzt nichts mehr, ich bin auf der Straße. Das Telefonat war vorbei, Toni guckt mich an und ich war so, ja, was machen wir jetzt? Und dann werde ich es nie vergessen, war so, ja, alles gut. Weißt du, wie wir das jetzt klären? Du kannst bei mir erstmal unterkommen am Flugplatz. Ich bin jetzt irgendwie die Tage bei meinem Mann irgendwie in Hamburg, da fliege ich dann zu ihm und dann kannst du die Wohnung von mir am Flugplatz haben. Und dann bin ich tatsächlich in die Wohnung von meiner Ausbilderin eingezogen für die geraume Zeit, bis ich dann was Neues gefunden habe und habe da dann gewohnt. Der Arbeitsweg hat sich dann von 2 Stunden auf irgendwie 15 Minuten verkürzt, aber war natürlich auch keine Lösung für immer. Habe dann irgendwie was Neues gefunden, war dann in Charlottenburg und aber das werde ich auch nie vergessen. Also dieser ganze Umpolprozess von Schulabbrecher und wirklich überhaupt nicht zuverlässig schwänzen und sowas ist alles nur anhand von Toni passiert. Die Frau hat mich wirklich komplett von links nach rechts gedreht. Es war verrückt. Und ich glaube, ohne die wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Genau. Dann kam Corona. Da ist alles zusammengeklappt. Das hat angefangen bei der Flugschule. Nebenbei habe ich dann die Ausbildung zum Piloten auch mit Toni angefangen. Sie war auch Fluglehrerin und da konnten wir quasi jeden Flug, den es da gab, direkt für mich anrechnen lassen. Und dann kam Corona. Es ist alles zusammengebrochen. Es hat angefangen mit der Flugschule wie bei Fahrschulen, dass wir die immer wieder zugemacht haben, wieder aufgemacht haben. Dann gab es super nervige Regularien, dass man da irgendwie nur noch mit Handschuhen und Maske fliegen durfte. Nach jedem Flug mussten wir die Maschinen komplett desinfizieren. Das war einfach super nervig und anstrengend. Dann haben wir die Flugschule eingestellt, den Betrieb. Dann kamen diese Ausgangsbeschränkungen, dass unser Ferry Pilot, unsere Flugzeuge werden in Duluth und den Staaten gebaut und wurden dann wirklich von einem Typen, einem lebensmüden Typen, von den Staaten bis zu uns geflogen. Eine unfassbar krasse Reise, die ich immer gerne mitmachen wollte, aber der Geschäftsführer meint immer, Fabi, du musst mit deinem Leben abgeschlossen haben, wenn du solche Flüge machst, aber es ist nach wie vor ein riesiger Traum von mir, das auch mal zu machen. Der hatte dann mega Bedenken, dass er, wenn er in Deutschland in Quarantäne gesetzt wird, dass er seinen Job in Amerika verliert, weil die irgendwie ein so fatales Krankensystem haben, dass das irgendwie relativ einfach da passiert, dass die dann einfach rausgekickt werden. Deswegen kam der nicht mehr mit neuen Flugzeugen zu uns. Die Ausgangsbeschränkungen haben sich dann auch die privaten Eigentümer, also wir haben sowohl neue Flugzeuge als auch Gebrauchtmaschinen verkauft. Dann haben auch die Angst bekommen, sind nicht mehr zu uns gekommen und dann ist alles der Reihe nach zusammengebrochen. Und dann kam Kurzarbeit. Dann wurden wir also alle nach Hause geschickt, hatten wirklich keine einzige Stunde mehr, die wir arbeiten mussten. Und nach einem guten Monat haben wir dann halt miteinander gesprochen und haben gesagt, so, ey, das macht keinen Sinn. Also es ist ein super, unfassbar interessantes Feld, ein super spannender Alltag, aber das hat halt keinen Sinn, wenn man nur zu Hause rumsitzt. Und dann haben wir das beendet, aufgelöst. Einvernehmlich sind im Guten auseinandergegangen. Ich habe bis heute noch Kontakt mit Toni. Das ist wirklich, wie gesagt, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und Ja, dann dachte ich, ich mache erstmal Pause, mache erstmal gar nichts. War aber nicht so meins. Habe ich nach ein, zwei Wochen rausgestellt, hat sich nach ein, zwei Wochen rausgestellt. Und dann musste was Neues her. Und dann habe ich tatsächlich auf Kleinanzeigen, hätte ich nie gedacht, auf eBay Kleinanzeigen eine Jobausschreibung gefunden, von einer Steuerkanzlei bei mir in Charlottenburg um die Ecke und habe mich da einfach beworben auf Kleinanzeigen. Dann bin ich dahin. Wir haben einmal miteinander gesprochen und haben dann gesagt, okay, passt. Los geht's. Du hilfst uns jetzt erstmal wirklich als Aushilfe für alles, von Posteingang über Finanzbuchhaltung, alles Mögliche. Ich hatte auch davon absolut keinen Schimmer, keinen blassen Plan, keine Vorstellung, was man als Steuerberater oder hier Finanzbuchhalter oder wie auch immer, ich weiß nicht mal, wie die Ausbildung heißt, so. Ich habe gar keinen Schimmer davon. Hab dann da angefangen und habe dann am Anfang wirklich alles gemacht, von Postverarbeiten, Einkommensteuer, sonst was, bis dann irgendwann Überbrückungshilfen kamen. Und dann habe ich mich primär darauf fokussiert, halt Überbrückungshilfen auszuarbeiten. Das sind Hilfen vom Land Berlin für Unternehmen, deren Umsätze durch Corona quasi so 30% oder mehr eingebrochen sind. Und dann gab es die Möglichkeit, diese Einbußen beim Staat zu beantragen und wiederzuholen. Und das habe ich dann primär gemacht. Und nebenbei ist denen halt auch gefallen, dass ich halt jung bin. So, die hatten viele verschiedene Kollegen, die waren aber alle schon etwas älter. Ich bin jung und kannte mich so ein bisschen mit Website-Programmieren aus und sowas. Und dann kamen immer mehr so eine Tätigkeiten dazu, dass ich denen eine Website erstellt habe, dass wir uns dann nur mit der Geschäftsführung zusammengesetzt haben und geschaut haben, wie können wir neue Kundenstämme erschließen, dann diese Überbrückungshilfen. Und dann gab es eine Situation, auch wieder totales Glück oder Zufall, dass die Steuerberaterin zu mir kam und war so, ey Fabi, wir haben folgendes Problem. Die ganzen Kunden denken, du bist Sachbearbeiter. Das darfst aber nicht sein, weil du hast keine Ausbildung, du hast nichts. Du darfst nicht für die als Steuerfachangestellte oder sowas fungieren. Wir brauchen irgendeine Bezeichnung für dich, damit die Leute wissen, wer du bist. Und da war ich so, okay, dann nenn mir was. Ich schreibe halt in meine Signatur rein, was du mir jetzt sagst. Ich habe keine Ahnung, was ich sein soll. Aber so, okay, gut, dann bist du jetzt einfach Mitglied oder Assistent der Geschäftsführung oder sowas. Und da war ich so, gut, damit kann ich mich anfreunden, ganz cool. Ich habe mich super, super wohl damit gefühlt und habe dann aber irgendwann mitbekommen, okay, ich verdiene hier, keine Ahnung, meine 20 Euro die Stunde und diese Hilfen kannst du aber irgendwie für 100, 150 Euro pro Stunde in Rechnung stellen als Beantragender oder Ausarbeitender von diesen Hilfen beim Land Berlin. Dann habe ich nur noch darauf gewartet, dass ich mich quasi selbstständig machen kann. Ich war da gerade Ende 17 und habe dann direkt mit dem Tag, wo ich 18 geworden bin, mich selbstständig gemacht und habe das dann aufgezogen, dass ich halt anderen Unternehmen halt diese Hilfen ausarbeite und so dann mein eigenes Geld verdiene und nicht mehr nur die 20 Euro quasi bekomme. Es ging gar nicht so lang, weil dann hat das Land Berlin mitbekommen, dass ganz, ganz viele Leute diese Hilfen beantragen und die Unternehmen teilweise überhaupt nicht existieren. Dann wurde der Riegel vorgeschoben, dass man nur noch mit Steuerberatern, Notaren, Rechtsanwälten diese Hilfen einreichen kann. Und da dachte ich kurz für mich, okay, das war's. Jetzt hat die Reise ein schnelles Ende. In der nächsten Sekunde dachte ich mir aber, nö, ich brauche einfach nur einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt und einen Notar, der mit mir zusammenarbeitet und die Sachen quasi einreicht. Habe ich mir da einen rausgesucht und habe dann mit denen zusammengearbeitet. Ich habe die ganze Ausarbeitung der Hilfen gemacht, der hat sie dann nur eingereicht. Und ja, so habe ich dann weitergemacht, bis halt die Hilfen, das war klar, eine temporäre Geschichte, bis die dann ausgelaufen sind und war dann da fertig. Danach bin ich noch kurz einmal ins Angestelltenverhältnis, weil ich da auch wieder irgendwas machen wollte. War dann da im Sales und habe nebenbei dann nach einer Kapitalanlage gesucht und habe da einen Makler und einen Finanzierer kennengelernt, die mir da quasi unter die Arme greifen wollten. Ja, und dann wurde mir irgendeine Schrottbude im Harz angedreht, in irgendeiner rechtsversifften City. Das war wirklich vom Feinsten. Ich hatte keine Ahnung von nichts von Immobilien, mal wieder ahnungslos durchs Leben. Wusste bloß, wenn ich eine Immobilie kaufe und den Namen der Stadt google und da kommen nur Artikel, dass immer mehr Leute wegziehen, dass es immer rechtsradikaler ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Immobilie im Wert steigt, geschwindend gering. Habe das dann alles kurz vor dem Notartermin quasi abgesagt und dachte mir so, ey Leute, ich fühle mich so verarscht, das kann ich irgendwie selbst definitiv besser machen. Und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dann kam irgendwie zur gleichen Zeit auch wieder durch Zufall, das ist wirklich verrückt. Man muss einfach nur offen irgendwie durchs Leben gehen und dann hast du 100 Möglichkeiten, die andere, die so ihren Pfad irgendwie machen, die siehst du gar nicht. Und wenn du offen durchs Leben gehst, dann passieren irgendwie die lustigsten und interessantesten Sachen. Genau, dann wurde ich und die meinte, ey, komm noch mal rum, stell dich vor, dann könntest du vielleicht bei uns Makler werden. Dann habe ich mich da vorgestellt und da ist mir gleich aufgefallen, wie intransparent diese ganze Geschichte ist. Weil mir war wichtig, dass ich weiß, was ich verdienen kann. Also ich hatte diese Unternehmensberatung, war dann noch kurz im Angestelltenverhältnis. Ich hatte immer schon meinen gewissen Standard dann irgendwie geschaffen und wollte halt nicht drunter liegen. Ich habe 100 Mal gefragt, ey, was kann man hier verdienen? Wie sind die Zahlen bei euch? Was ist da der Fall? Es wurde darauf nicht eingegangen. Es ist komplett verrückt. 100 Mal habe ich den Teamleiter da penetriert mit meinen Fragen, bis er irgendwann meinte, okay, ja, die guten Makler bei uns, die verdienen 200, 250.000 Euro. Die gehen so da raus und das ist dann schon wirklich gut. Und da war ich so, okay, das ist ein Ansporn, finde ich gut, machen wir. Das Onboarding, ich wollte da die Basics lernen, um es dann selbst irgendwie zu machen. Das Onboarding war irgendwie 2-3 Tage, maximal eine Woche, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin der Meinung, es waren 2 Tage, die wirklich von morgens bis abends durchgingen, wo ich als Mensch, der keine Ahnung von der Branche hat, überhaupt nichts mitnehmen konnte. Und selbst ein guter Freund von mir, den ich da kennengelernt habe, aus Hamburg, der hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Selbst der hat mich danach angeguckt und war so, ey, ich weiß nicht viel mehr als davor. Es war so viel in so kurzer Zeit. Man hat nichts mitbekommen. Dann wurden wir auf die ersten Termine geschickt oder halt so, let's go, mach mal dein Ding. Ich hatte dann den ersten Termin relativ zeitnah und stand dann vor der Tür von dem Typen, von dem Eigentümer in meinem Auto und habe auf den Teamleiter von Berlin gewartet, der mich begleiten sollte. Der hat mir dann 10 Minuten vor dem Termin abgesagt. Ich war 3 oder 4 Tage Makler und hatte keine Ahnung, was ich bei diesem Termin jetzt zu tun habe. Das habe ich gemacht. Ich habe mein Handy rausgenommen und habe mir auf YouTube ein Video angeschaut, was macht ein Makler? Wir begleiten einen Makler 24 Stunden. Es ging irgendwie 15 Minuten, hat gerade so reingepasst. Und dann wusste ich so, okay, ungefähr das wird jetzt so meine Aufgabe sein. Bin dann hoch in die Wohnung und habe mit dem Eigentümer angefangen zu sprechen und habe relativ schnell festgestellt, scheiße, der Typ ist Profi. Der Typ hat irgendwie 600 Einheiten, ursprünglich aus der Türkei, ist jetzt seine erste Wohnung in Deutschland und das fand er mit den ganzen Regularien so kacke, dass er die jetzt sofort wieder verkaufen will. Aber der hat da angefangen zu erzählen von irgendwelchen Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wirtschaftsplanen und Hausgeld und sonst irgendwas und ich stand da die ganze Zeit und war einfach nur so, ja, genau. In der Zeit, wo er erzählt hat, habe ich überlegt, wie ich irgendwie im Ansatz kompetent wirken kann. Und da ist mir tatsächlich ein Sketch eingefallen, den früher mal mein Vater gehört hat, von Mario Barth. Der war irgendwie auf einem Autohaus und wollte da ein Auto kaufen. Hatte auch absolut keinen Plan davon. Und ist dann irgendwie rumgelaufen, hat einmal gegen die Felge getreten und war so, aha, um irgendwie Kompetenz zu symbolisieren. Und dann stand ich in dieser Wohnung und habe überlegt, okay, wo kann ich jetzt gegentreten und aha sagen, damit ich irgendwie Kompetenz symbolisieren kann. Das Einzige, was in der Wohnung war, die war komplett leer, war die Heizung. Bin ich zur Heizung gegangen, habe da so ein bisschen mit dem Fuß gegengetreten und war so, oh, okay. Der Eigentümer wurde sofort leise, hat kein Wort mehr gesagt, guckt mich an und war so, haben wir irgendein Problem mit dem Energiegesetz? Gibt es irgendwas, was wir jetzt hier ausbauen müssen? Haben wir jetzt Probleme? Und ich war nur todernst, dazu schreibe ich Ihnen eine Mail. Also das, da müssen wir noch drüber schauen. Ja, Termin durch, bin raus, hab gezittert wie sonst was, aber hey, erster Termin irgendwie gewuppt. Hab dem dann eine Mail geschrieben, alles mit der Heizung in Ordnung, hab das dann noch mit dem Teamlead da ausgearbeitet. Und ja, so war der Start in die Immobilienbranche. Das war schwierig, aber irgendwie auch lustig. In dem Unternehmen habe ich dann meine damalige Partnerin kennengelernt. Wir haben erst beruflich einfach nur Termine zusammen gemacht, waren da ziemlich erfolgreich unterwegs. Und genau, was auch noch wichtig ist, ist, man hat dann halt so langsam mitbekommen, wie die echten Zahlen aussehen. Mir wurde gesagt, ja, die guten Makler bei uns sind bei 200, 250.000 Euro. Pustekuchen. Also die meisten Makler in so Franchise-Unternehmen, meine Erfahrung, korrigiere mich, wenn es anders ist, gehen mit 1-2 Deals maximal nach Hause, weil einfach irgendwie dieser Spirit fehlt. Also viele davon machen nebenberuflich noch was oder haben eigentlich hauptberuflich was und machen die Maklerei nebenberuflich. Und da fehlt einfach irgendwie dieser Spirit. So, man kommt ins Büro, um irgendwie zu quatschen, man arbeitet aber nicht. Man hat irgendwie nicht so den Ansporn. Also irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich halt rausgestellt, dass die meisten da wirklich mit 1, maximal 2 Deals nach Hause gehen. Die ganzen Zahlen auch von dem Unternehmen nicht sehr gut aussehen. Man war super krass eingepfercht in Strukturen, die festgeschrieben sind. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Villa bekommen habe oder hätte, dann müsste ich mit 3 Instanzen klären, ob ich da irgendwie ein Budget bekomme, um einen Film zu drehen. Alles war so vorgegeben, streng. Dann hattest du nur dein Farminggebiet. Also du durftest nur in dem Bereich, der dir zugeteilt war, irgendwie arbeiten. Und es war einfach alles nicht so, wie man sich das wünscht. Dazu halt das Provisionsmodell, was halt normal ist in der Branche, aber was halt auch nicht für die Makler gut ist, dass man da, keine Ahnung, 15% für den Eigentümerkontakt bekommt, 15% für die Betreuung und 15% für den Käufer findest. Wenn es aber der Fall ist, dass das Unternehmen dir den Lead gibt als Eigentümerkontakt, dann sind die ersten 15% weg, dann machst du die Besichtigung und am Ende ist dann der Käufer im besten Fall noch von irgendeinem Kollegen, dann gehst du mit 15% aus der ganzen Sache raus. Also es rechnet sich vorne und hinten nicht, weil du als Makler ja die ganze Zeit die Arbeit machst. Also da stimmt für mich irgendwas nicht in diesem ganzen Prozess. Für mich damals egal, ich habe da keinen einzigen Deal gemacht. Und habe aber gesehen, dass meine Partnerin da einen Deal nach dem anderen macht und unter den Top 3 Billern da war. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, es macht keinen Sinn, dass du hier bist. So, wenn du das alleine machst oder wir zusammen machen, es macht viel mehr Sinn. Alles, was du abgibst, wofür gibst du das? Du akquirierst, du machst die Besichtigung, du machst die Termine, du kaufst von deinem Geld Notargeschenke, du kümmerst dich um die Kunden, du machst Nachbereitung. Wo ist es irgendwo gerechtfertigt, dass dieses große Unternehmen dann irgendwie 60% von dir nimmt? Das hat keine Relation. Ja, dann hat sie auf irgendeiner Veranstaltung den Gründer von und dann sind wir erstmal zu. Da war dann der große Unterschied, dass du deine eigene Brand quasi haben kannst. Du kommst ja immer als Makler von. Da bist du und Makler von. Du bist nicht dein eigenes Unternehmen. Den Vorteil, dass du wirklich deine eigene Company gründen kannst. Du trittst mit deinem Namen auf, wie du dich nennen willst und hast halt quasi im Rücken. So, wir waren aber unter den ersten Maklern in Deutschland und dementsprechend stand da noch nichts. Und da ist uns dann auch relativ schnell aufgefallen, okay, wir gründen jetzt unser eigenes Unternehmen. Dementsprechend tragen wir aber auch die Kosten selbst. Wir müssen Scout selbst bezahlen, wir müssen den Fotografen selbst bezahlen, wir haben alles selbst. Womit wirbt, ist das Netzwerk. Das Netzwerk war viel zu früh, es gab kein Netzwerk. Und trotzdem, wenn wir mit dem ganzen Prozess durch sind, nach dem Notar, kommt und will dann auch 60, 70, keine Ahnung, Prozent. Die haben einen Split, ab 100.000 Euro kriegst du dann irgendwie 80% oder so auf der Cottage, dann müsste ich lügen, weiß ich nicht. Aber dieser Split zu erreichen ist verdammt schwierig, und besonders wenn du in den Anfängen steckst. Gut, dann haben wir da auch aufgehört, beziehungsweise wurden, glaube ich, sogar gekündigt in einem Gespräch, weil ich bin ein sehr offener und sehr direkter Mensch. Ich habe keine Geheimnisse, ich erzähle jedem alles, was er wissen will. Ich berichte auf LinkedIn super offen zu jedem Erfolg, aber auch zu jedem Misserfolg. Immer wenn es schwierig wird, teile ich es genauso offen wie auch die Erfolge, die wir haben. Und ja, das habe ich dort genauso gelebt und habe halt viele Makler, die dann dort angefangen haben, gefragt, so, ey, was machst du ja eigentlich so? Du hast gerade hier nichts, was dir gerade geboten wird. Vielleicht ist es jetzt ganz anders, ich will gar nicht schlecht reden. Aber aktuell, damals hat es keinen Sinn gemacht. Dann wurden wir gekündigt, weil ist natürlich kacke, wenn ich da sitze auf jedem Termin und den Maklern erzähle, so was sie eigentlich da verloren haben. Und dann war uns gar nichts anderes übrig, als komplett unser eigenes Ding zu machen, was aber nicht so schwer war. Dafür war ja der gute Weg, um damit anzufangen. Wir hatten ja alles selbst. Dann haben wir das eine Zeit lang gemacht, bis dann halt private Probleme, sage ich jetzt mal, dazwischen gekommen sind. Ja, jetzt wird es schwierig, das richtig zu formulieren. ja, einfach es gab privat einfach ein, zwei Schicksalsschläge auch in der Partnerschaft und Beziehung, die dann aufgekommen sind, wo ich dann festgestellt habe, okay, das geht beruflich und privat einfach überhaupt nicht weiter. Habe dadurch einen sehr, sehr tiefen Einblick auch in die gesamte Branche bekommen, durch verschiedene Themen, die da gelaufen sind. Und das hat mich alles so mitgenommen, weil einfach diese ganzen Unsicherheiten, die man da hatte, man sieht nach außen meistens immer nur dieses Erfolgreiche und hier ein Deal und da Geld und hier ein fettes Auto oder sonst irgendwas. Diese ganzen Sachen, die dahinterstehen in der ersten Zeit, wenn man kein Startkapital hat, wenn man keine reichen Eltern hat, wenn man nicht irgendwie gesponsert wird. Wir haben so von der Hand in den Mund gelebt, das ist wirklich verrückt. Wir hatten kein Geld, um irgendwie einen Fotografen zu bezahlen. Ich stand in den Objekten drin und habe mit dem iPhone irgendwie versucht, Fotos zu machen, die ansatzweise aussehen wie von einem Fotografen. So, Scout ist unfassbar teuer für die Anzeigen. Die ganzen Fixkosten, die man hat, die lassen sich alle super gut bezahlen, weil sie wissen, dass man in der Branche Geld verdienen kann. Aber in dieser Zeit hatte ich halt gar kein Geld. Ich hatte kein Erspartes, Mann. Ich war unter 18 oder gerade 18 geworden. Da gab es überhaupt nichts. Ich hatte nur Mahnungen, die die ganze Zeit privat auch reinkamen. Ja, sie haben ihren Rundfunkbeitrag nicht gezahlt, sie haben Strom nicht gezahlt. Irgendwann konnte ich nicht mal mehr die Miete zahlen, musste die dann in Raten da zurückstottern. Ich hatte irgendwann nicht mal mehr Geld, um Nahrung zu kaufen. Also gäbe es meine Oma nicht, wäre ich verhungert. So, das ist auch so ein Punkt. Ich habe nur noch bei meiner Oma gesessen, um zu frühstücken, um Mittag zu essen, habe mir überall die ganze Zeit angehört, ey, du machst es jetzt ein halbes Jahr oder ihr macht es jetzt ein halbes Jahr, du hast immer noch kein Geld verdient, keinen Abschluss gehabt. Such dir doch ein Angestelltenverhältnis, such dir doch irgendwas, mach doch was Gescheites, es wird doch nichts. Und trotzdem die ganze Zeit weitergemacht, immer dran geglaubt. Es ist einfach nur Zeit, die man braucht, um da irgendwie groß zu werden. Es war eine ganz, ganz üble Zeit. Dazu dann noch das mit der Partnerschaft, die da in die Brüche gegangen ist, auf eine ganz, ganz üble Art und Weise. Das hat mir den Rest gegeben. Das war Ende letzten Jahres. Das hat mir wirklich den Rest gegeben. Da habe ich dann entschlossen, okay, komm, wir lösen uns auf. Also für uns als Paar geht es eh nicht mehr weiter. Das hat sich erledigt. Aber auch beruflich. Diese Branche ist so voll mit schwarzen Schafen, mit ganz, ganz schwierigen Kreaturen teilweise. Ich kann das einfach nicht mehr. Das funktioniert für mich nicht. Ich brauche jetzt wirklich mal eine Auszeit auch persönlich einfach von der Psyche her, das war einfach viel zu viel, was ich mir dazu gemutet habe, was ich gar nicht gesehen habe. Keine Sicherheit finanziell, keine Partnerschaft, keine Leute, die irgendwie im Hintergrund da waren. Man ist ja sehr auf sich allein gestellt, wenn man so ein Ding irgendwie durchziehen will. Und ja, dann habe ich gesagt, cut, das lassen wir jetzt und bin nach Mallorca und habe mir da eine Finca gemietet, um da wirklich auf dem Land im Nirgendwo einfach wie so ein alter Mann, der am Ende seines Lebens den Lebensabend genießt, einfach zu entspannen und mal komplett raus zu sein. Zum Glück habe ich auch wundervolle Menschen in meinem Leben, so zum Beispiel Gianni, unseren jetzigen Teamleiter von Berlin, der bei der ganzen Geschichte immer an meiner Seite stand und das auch mitbekommen hat. Der ist dann mit seiner Freundin hinterhergekommen oder mitgekommen nach Mallorca und hat mir da wirklich jeden Tag zusammengeschissen, dass ich das einfach weitermachen soll, dass ich jetzt nicht aufgeben soll. Wir sind an so einem guten Punkt und es wird auch alles gerade. Und der mich wirklich so dazu gebracht hat, an diese Vision und an mich selbst wieder zu glauben, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, wir versuchen das. Da kam dann wieder auch noch ein Zufall dazu tatsächlich. Also es war nicht so, dass ich einfach gesagt habe, okay, los geht's. Ich wollte irgendwann wissen, was diese Villa kostet, die wir da gemietet hatten. Hab die Eigentümerin angerufen, war so, ey, es ist wirklich wunderschön, es ist traumhaft, hier nirgendwo zu leben. Auf der einen Seite die Berge, auf der anderen Seite das Meer. Was würde so eine Bude kosten, wenn ich die jetzt kaufen wollen würde? Und da antwortet die, ja, ich will eigentlich gerade verkaufen. Ist ja super, dass sich das trifft. Und dann war ich so, ey, ich bin eigentlich Makler. Zack, war ich wieder im Game. Zack, ging es wieder los. Ich habe die Bude fotografiert, wir haben die online gestellt und versucht, die zu verkaufen. Und das war dann quasi der Anstoß, um wirklich weiterzumachen. Das war Februar, März. Und da kam dann, wie gesagt, die Gründung als Einzelunternehmen. Kein Cent. Also ich habe das Unternehmen dann das gemeinsame mit meiner Ex-Partnerin auslaufen lassen, damit keiner da irgendwie noch einen großen finanziellen Anspruch hat. Also ich habe alle Steuern im Voraus gezahlt. Ich habe die ganzen Lizenzverträge, die wir da hatten mit Scout, Kleinanzeigen, Immowelt und sowas, alle bezahlt. Dann blieb kaum was übrig. Dann kamen auch die Steuern. Die Steuern hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, aber die Steuern waren auch ein riesiger Punkt. Dann war das bei Null. Man hat wieder bei Null quasi gestartet. Ja, und dann sind wir irgendwann wieder zurück nach Berlin, nach Deutschland und haben dann erstmal zu zweit angefangen und die Reise irgendwie so begonnen als Einzelunternehmen. Ich weiß gar nicht, wie es dann, es hat sich alles irgendwie so dann entwickelt. Stell lieber präzise Fragen, sonst verrenne ich mich hier.
Lass uns da mal kurz einen Cut machen, beziehungsweise nochmal da reingehen auf gewisse Themen. Also erstmal vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Das war natürlich sehr, sehr spannend, jetzt auch deine Reise mal zu erleben. Wirklich auch sehr offen, sehr transparent. Du hast dann irgendwann, seid ihr da eingestiegen oder du bist eingestiegen bei, hast dann gemerkt, okay, für mich passt, so habe ich es jetzt zumindest mal entnommen, passt so die Philosophie nicht so ganz und so weiter, hast dann deine damalige Partnerin kennengelernt. Dann habt ihr irgendwann entschieden, okay, wir wollen vielleicht was Eigenes machen. Dann kam um die Ecke. Dann habt ihr euch dort angeschlossen und dann habt ihr aber irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich was Eigenes. Das habe ich so richtig entnommen, ne?
Genau, richtig. Hat einfach die Philosophie von Grund auf nicht gepasst, weil es ja wirklich einfach diese typische Makler-Business einfach ging. Egal was, Hauptsache du kriegst den Auftrag. Und ich bin super familiär, sowohl in unserem Team jetzt als auch mit den Eigentümern. Das hat einfach nicht gepasst. Zusätzlich dazu, dass, wie gesagt, dieser Provisionsaspekt einfach für mich nicht nachvollziehbar war. Mhm. Genau, dann haben wir da von uns aus gekündigt, sind da raus, sind bis heute noch in Rechtsstreiten tatsächlich. Die ziehen sich immer noch. Dann sind wir zu genau, da waren wir aber wirklich nicht lange. Das waren vielleicht 3-4 Wochen, weil wir da halt relativ schnell festgestellt haben, okay, das ist wirklich zu sehr am Anfang, das bringt uns nichts, da haben wir keinen Mehrwert. Wurden dann da, wie gesagt, aufgrund meiner Offenheit gegenüber den Kollegen entlassen und haben dann genau komplett unser eigenes Ding gemacht.
Okay, jetzt hast du, das habe ich mir auch hier notiert, weil du damit ja auch sehr offen auf LinkedIn umgehst, also auch mit diesen Tiefschlägen. Du hattest bei LinkedIn vor 1-2 Wochen einen Post abgesetzt. Ende 2023, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, Miete gestundet, jeden Tag bei deiner Oma, um was zu essen, das hast du ja auch gerade selbst nochmal gesagt, Mahnungen stapeln sich kurz vorm Aufgeben und hast mir ja dann jetzt eben und auch im Vorgespräch die Story mit Mallorca erzählt. Jetzt bist du auf Mallorca und jetzt kommt dieser Zufall, ich meine, so wie ich es jetzt entnommen habe, hast du ja damals gar kein Geld gehabt, das heißt, du hast wahrscheinlich die Dame wirklich nur angerufen. Wie viel wird sowas kosten? Nicht, weil du es dir kaufen wolltest, sondern einfach aus Interesse.
Ja, das wäre gewesen, ja, definitiv. Ne?
Okay. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, Mallorca natürlich hochpreisiger Markt, klar. Das heißt, du hast dann diese Immobilie dort wirklich auch erfolgreich vermittelt als Makler?
Nein. Ich wollte sie in die Vermarktung nehmen. Fand es auch super, super, einen unfassbaren winkt mit dem Zaunpfahl. Irgendwie, ich bin überhaupt nicht religiös und denke nicht an Schicksal oder sowas. Aber das war schon wirklich phänomenal, dass ich wirklich sage, okay, das war's komplett mit der Branche. Und dann frage ich einfach nur aus Zufall. Wirklich, ich habe nichts dabei gedacht. Ich konnte mir da nichts leisten. Ich habe die Miete von dieser Finca da bezahlt mit den restlichen Geldern von dem gemeinsamen Unternehmen, damit, wie gesagt, kein Geld mehr übrig ist. Und da keine Streitigkeiten irgendwie dann anfallen. Und dann sagt ihr mir aber einfach, ja, ich verkaufe, ich will gerade verkaufen. Und dann sage ich wirklich in diesem Telefonat, das werde ich nie vergessen, so, ja, ich bin Makler, los geht's. Natürlich mussten wir da schauen, wie man es macht, weil zum Beispiel die Lizenzverträge, die wir hatten mit Scout oder Immowelt, die sind auf Mallorca nicht vorhanden. Zumindest wüsste ich davon nichts. Da gab es, wie hieß es, Idealista oder sowas, mit dem da verkauft wird. Wir haben sie dann einfach auf unsere Website genommen, wir haben ein paar Fotos gemacht, aber auch wieder, weil wir kein Geld hatten, kein Fotografen, einfach mit dem Handy, mit einer Drohne, die ich mit hatte. Und ja, haben das an ein paar Kunden geschickt, aber das war uns eh klar, dass es, wenn dann überhaupt, so ein Prestigeobjekt wird und ja, nicht wirklich vermittelt wird. Jetzt wurde sie verkauft, nicht von uns, sondern von irgendeinem Makler in Mallorca. Wir sind bis jetzt super mit der Dame in Kontakt und wir haben da auch irgendwie so eine gewisse Bindung hergestellt, genau, aber verkauft haben wir die Wohnung nicht.
Ja, das heißt, es war eher so für dich so nochmal so ein Motivationsschub.
Genau, richtig. Also ich, einerseits wollte ich diesen Motivationsschub mir wahrscheinlich selbst geben. Was muss ich irgendwie haben, um mir so ein schönes Leben zu ermöglichen? Und auf der anderen Seite einfach dieser Zufall. Also das ist, ich glaube, wie gesagt, nicht religiös, kein Schicksal, aber es war irgendwie in dieser Situation schon Schicksal, dass einfach mir dieser Gedanke kam, hey, was kostet dir eigentlich eine Immobilie? Und dass dann diese Frau noch sagt, ey, ich will sie gerade verkaufen, ich bin Makler, los geht's. Das hat mich wirklich zusätzlich zu dem, was Gianni wirklich unfassbar Gutes für mich alles getan hat, mich aufgebaut hat und gesagt hat, ey, glaub an diese Vision, mach das alles. Das hat zusammen dazu geführt, dass ich dann eine Woche später gesagt habe, okay, komm, dann mache ich das jetzt.
Verstehe, okay. Und jetzt wolltest du gerade schon reingehen. Wir hatten es ja vorhin schon kurz besprochen. Also März diesen Jahres, März 2024, hast du dann quasi dein Einzelunternehmen gegründet. Und was jetzt oder woraus heutzutage dann die Pegelwheel Estate GmbH resultiert ist, ne?
Genau, richtig.
Ihr seid jetzt mittlerweile, ich glaube, bis Juli hattet ihr, also Juli diesen Jahres, hattet ihr schon ein Büro in Berlin. Seid dann umgezogen direkt an den Kudamm in Berlin. Also bin jetzt kein Berliner, aber ich glaube, ist ja eine sehr repräsentative Adresse. Kann man sich ja vorstellen. Wie hast du das geschafft oder wie habt ihr das geschafft, wirklich von im Prinzip Ende 2023? Ich habe fast kein Geld, ich brauche meine Auszeiten, ich gebe das Ganze hier vielleicht auf. Mhm. Hin zu Ende 2024. Ich habe ein eigenes Büro am Kudamm. Ich feiere eine Weihnachtsfeier mit roundabout, ich glaube, knapp 20 Leuten im Ritz-Carlton, was ich gesehen habe. Ja. Wie hast du das geschafft in der kurzen Zeit? Also was waren die Schritte? War das dann wirklich auch schon ein bisschen die Erfahrung von den letzten Jahren? Weil ich meine, du hast ja gerade sehr, sehr offen darüber auch berichtet, was dich eben als Makler bei den Unternehmen gestört hat, was dir gefehlt hat. Und daraus resultiert ja, wenn ich mir dein Profil anschaue, deine Company anschaue und mir dich jetzt anhöre, resultiert ja sehr, sehr häufig, okay, ich will was Eigenes machen und will es dann natürlich besser machen. Also, dass diese Makler, die bei mir arbeiten, eben nicht dass nicht die Philosophie fehlt, dass vielleicht nicht die notwendigen Provisionshöhen fehlen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das wahrscheinlich komplett anders aufzieht.
Ja, genau. Anders ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich würde nicht sagen, dass man es besser macht, sondern dass man es einfach anders macht. Wie ist es dazu gekommen? Also der Ansatz, den wir haben, der ist einfach anders. Ich habe das auf jeden Fall sofort lernen dürfen. Ich tick generell so, dass mir die Menschen um mich herum super, super wichtig sind. Und das ist nicht nur so ein Werbeslogan wie bei jedem anderen Unternehmen, irgendwie auch in der Jobbeschreibung. Wir sind in unserem Team wirklich wie eine Familie und wir arbeiten auch mit unseren Kunden wie in einer Familie zusammen. Wir sind nicht die Makler, die da irgendwie mit Zahnpastellchen und Anzug oder Smoking da irgendwie in die Bude reinlaufen, einmal kurz lächeln, haha, hier kann ich Geld verdienen, geh wieder weg, der Typ hört nie wieder was von uns, wir verkaufen die Bude irgendwie emotionslos und dann haben wir unser Geld verdient und daran machen wir uns dann irgendwie, keine Ahnung, erfreuen wir uns. Der Ansatz ist halt komplett anders. So arbeiten wir super eng mit den Eigentümern zusammen, haben es damals auch schon sofort so umgesetzt und so entsteht der langfristige Erfolg, glaube ich. Also so mit dieser normalen Maklerart, die leider auch überall verbreitet ist, das haben wir in jedem Verkaufsprozess, dass wir den Eigentümern sagen, ey, Priorität 1 ist natürlich, eure Immobilie zu verkaufen. Priorität 2 ist, dass ihr aus diesem ganzen Prozess rausgeht mit einem ganz anderen Bild von einem Makler. Weil 99% unserer Kunden haben am Anfang entweder gar keinen Bock auf einen Makler oder wenn sie einen Makler wollen, weil es nicht anders möglich ist, weil sie im Ausland wohnen oder sonst irgendwas, dann haben die schon ein sehr, sehr festgefahrenes Bild von einem Makler. Und da setzen wir an. Wir setzen uns mit den Leuten stundenlang hin. Wir setzen uns mit denen hin, erfahren deren Geschichte. Die Einwertung von so einer Immobilie. Wir sind super digital. Das geht innerhalb von 10, 15 Minuten. Dann haben wir den Preis. Alles cool. Aber der Eigentümer, seine Geschichte, was steckt dahinter? Wir sind 99% der Zeit Therapeuten. Es gibt, was sind die Ursachen für Verkäufe? Wir haben entweder Todesfälle, dann haben wir eine Erbengemeinschaft, wo irgendjemand frisch verstorben ist. Dann kannst du doch nicht reingehen und sagen, ja, die Immobilie kostet 500.000 Euro, hier ist der Maklervertrag, los geht's. Dann setzen wir uns dahin, reden mit jedem, hören uns die Geschichte an. Wir haben Scheidungsthematiken. Wir haben krasse Scheidungsfälle, wo wir beide Seiten irgendwie betreuen müssen. Dann hören wir uns beide Seiten an, sind für die da, gehen auch drüber hinaus. Ich hatte letztens erst ein Haus, was ich verkauft habe, wo alles daran scheiterte, dass die so verstritten waren, das werde ich nie vergessen, ist die Geschichte mit der Angel, dass die Angel von dem Typen noch im Keller des Hauses war. Die Frau wohnt noch da, der Typ ist ausgezogen, der wollte unbedingt seine Angel wieder haben und da waren noch ein paar persönliche Gegenstände. Es war ein unfassbarer Kampf und selbst der Notar hat irgendwann gesagt, so Fabi, wir haben jetzt alles fertig, aber ich glaube nicht, dass es was wird. So, die werden aus dieser Ehekrise nicht rauskommen. Da fehlt einfach der Paartherapeut oder die Person, die die dazu bringt, irgendwie das jetzt zu klären. Was habe ich an diesem Tag gemacht? Ich habe mir einen Transporter gemietet, bin dahin und habe wie ein Möbelpacker die Sachen von diesem Typen aus diesem Haus rausgeschleppt und quer durch Berlin bis nach Zehlendorf in seine neue Wohnung gefahren und ihm da in den dritten Stock hochgetragen, damit er seine persönlichen Gegenstände hat. Habe mit ihr natürlich die ganze Zeit gesprochen, dass sie das auch zulässt, dass alle da irgendwie jetzt den ganzen Prozess beenden können. Und das ist das, was uns auszeichnet. Und ich werde nie zum Beispiel auch einen Eigentümer vergessen, einer meiner ersten Deals am Kurfürstendamm direkt. Da habe ich mich auch hingesetzt, der mit seiner Familie, der ist selbst in der Wohnung groß geworden, das Zimmer, wo jetzt seine Kinder drin leben, das war sein Kinderzimmer vor gefühlt 100 Jahren, das ist super persönlich und da gehen wir halt direkt drauf ein, wir setzen uns mit den Leuten hin, wir sprechen mit denen, wir hören deren Geschichten an und sind für die da und wenn die um 22 Uhr anrufen, dann wissen sie, dass ich da bin und erreichbar bin und das führt dann dazu, dass man langfristigen Erfolg schafft. Der Typ, Marc, ich denke, ich kann ihn namentlich nennen, hatte einen unfassbar schönen Wunsch. So, bei denen ging es nicht darum, dass irgendjemand sich scheiden lässt oder dass jemand gestorben ist. Die wollten einfach sich den Lebenstraum erfüllen. Den Lebenstraum erfüllen von einem eigenen quasi Bauernhof irgendwo an der Nordsee und wollten deswegen die Wohnung hier in Berlin verkaufen. Das haben wir super zusammen durchgeboxt. Es gab ganz viele Fallstricke. Wir haben uns dann noch darum gekümmert, das beste Konzept auch zu entwickeln. Nicht einfach zu sagen, okay, hier ist die Wohnung, verkauft, sondern dass man schaut, wie kriegt man das Beste dann für die Leute raus. Und dann haben wir da zum Beispiel festgestellt, ein Eigentümer zwei Etagen über denen hat ein Sondernutzungsrecht an dem Innenhof. Alleine. Was haben wir gemacht? Ich habe mich mit dem dann auseinandergesetzt, zusammengeschlossen und gesagt, ey, nutzt du diesen Innenhof überhaupt? Nö, mache ich überhaupt nicht. Und dann haben wir dazu bekommen, dass wir diesen Innenhof mit der Wohnung zusammen verkaufen können und hatten auf einmal eine Altbauwohnung am Kudamm mit eigenem Garten. Das Ding war dann sofort weg. Die konnten sich ihren Traum erfüllen und dadurch, dass wir die ganze Zeit erreichbar sind, uns um jeden Belang gekümmert haben, es sind ja auch immer super viele Ängste und Emotionen damit verbunden. Der gibt sein Zuhause auf, wo er seit 50 Jahren wahrscheinlich selbst gewohnt hat. Der hat keine Ahnung, wie ein Immobilienverkauf funktioniert. Der weiß nicht, ob er seine Zwischenfinanzierung für diesen Bauernhof bekommt. Wo soll er hin, wenn er jetzt den Kaufvertrag unterschreibt? Dann muss er aus dieser Wohnung raus. Da sind wir die ganze Zeit an der Seite, auch drüber hinaus. Wir sind nicht weg, wenn ein Starttermin war. Dann geht die Arbeit erst richtig los. Dann helfen den Leuten noch und betreuen die so lange, bis sie wirklich angekommen sind, da, was sie sich vorstellen. Was hat der Typ gemacht? Der war so zufrieden mit mir, dass ich die ganze Zeit da war, dass er mir seinen Garten angeboten hat zu verkaufen. Ein Grundstück in Hakenfelde. Das hat sich da dann in der ganzen Siedlung rumgesprochen, wie wir arbeiten, dass wir so familiär mit den Leuten sind und ehrlich und aufrichtig sind. Das fängt da schon an, dass wir keine falschen Versprechungen machen. Es ist immer wieder lustig zu beobachten, wie Makler bei Sammelterminen mit Eigentümern sich gegenseitig hochbieten, einfach nur um den Auftrag zu bekommen. Jeder von meinen Kollegen war schon mal in so einem Sammeltermin, wo alle möglichen da waren und der Reihe nach wirklich beim Eigentümer antanzen und immer höhere Preise sagen, einfach nur um den Auftrag zu bekommen. Und wir sind die Kollegen, die dann in der Ecke stehen, erstmal zuschauen, und dann zum Eigentümer gehen und entweder, wir haben da zwei Strategien, entweder sagen, ey, 2 Millionen für deine 200.000 Euro Bude, dann versteht er irgendwie, wie surreal das ist. Oder wir stehen direkt da und sagen, ey, wer verspricht dir diese Preise? Guck mal, das ist der echte Wert. Aktuell ist die Marktlage so, wir verkaufen aktuell zum Bankenwert, vielleicht ein bisschen drüber, aber es ist gerade nicht mehr das Wunschkonzert. Und gehen von Anfang an transparent und offen um. Das hat sich dann auch in dieser Siedlung rumgesprochen. Und dann habe ich da ein Grundstück direkt in die Vermarktung bekommen in erster Wasserreihe. Habe mich dann um den Eigentümer da gekümmert, der ist super, super alt, um die, ich glaube Ende 70, Anfang 80 müsste er jetzt sein. Seine Frau ist an Krebs gestorben, der Typ ist komplett allein, hat niemanden zum Reden. Ich habe jeden einzelnen Tag bis spät in die Nacht, der hat mich teilweise um mitternachts angerufen, mit diesem Typen telefoniert und da ging es nicht um Immobilien. Da ging es um genau das, was wir verkörpern, dass wir uns hinsetzen, für die Menschen da sind. So klar, man muss schauen, irgendwann wird es halt schwierig, weil man muss halt auch noch arbeiten. Aber wir haben trotzdem immer diese menschliche Komponente mit dabei, die unsere Kunden super schätzen. Und bei dem war es genauso. Dem habe ich dann eine neue Mietwohnung gesucht, weil sich verkleinern wollte. Er hatte ein riesiges Grundstück da am Wasser, konnte es gar nicht mehr pflegen. Seine Frau ist gestorben, die haben das ganze Leben dort gewohnt. Das konnte er einfach nicht mehr. Der ist super glücklich. Und auch der wird immer wieder, wenn irgendwann Immobilien ins Thema kommen, mich oder unsere Firma im Kopf haben und uns dann direkt weiterempfehlen. Und das ist der Spirit, den wir generell haben, den ich jedem Makler mit auf den Weg gebe, der bei uns anfängt. Ich nehme mal das Beispiel Engel und Völkers, weil es somit, glaube ich, die bekannteste Brand ist, die es auf dem Markt gibt. Meine Ansicht oder meine Gedanken sind, wenn ein Makler bei Engel und Völkers arbeitet, dann kommen die Kunden in 99% der Fälle wegen dem Namen Engel und Völkers. Wenn dieser Kollege kündigt und sein eigenes Ding macht, glaube ich nicht, dass viele Eigentümer mit ihm mitgehen werden. Die sind wegen der Branding, wegen dem Marketing, wegen diesem Namen bei Engel und Völkers. Und bei uns soll es so sein, und das ist es so, dass egal welcher Kollege morgen kündigen würde, die Eigentümer würden im besten Fall, aber ich gehe stark davon aus, sofort bei mir kündigen und mit dieser Person mitgehen. Weil es bei uns auch nicht um das Unternehmen an sich geht. Es ist schön, dass wir tolle Exposés haben, dass wir professionelle Fotos machen und sowas, was wir alles anbieten. Alles toll. Aber es geht in jedem Fall um den Makler als Person. Der soll überzeugen, der soll für die Menschen da sein. Die Kunden müssen den Makler als Person toll finden. Das ist unser Ansatz und damit fahren wir relativ erfolgreich. Und das spricht sich rum und dadurch ist es, glaube ich, einfach möglich geworden. Es ist immer wieder so. Ich kam gerade aus dem Notartermin raus, da klingelt mein Telefon, da ist irgendein Kunde dran und der war so, ja, meine Tochter hat gerade mit ihrem Kollegen Herrn Lünser ihr Haus verkauft. Die waren so zufrieden, ich möchte jetzt meins auch mit euch verkaufen. Und sowas kommt immer häufiger und das spricht sich rum und so kriegst du langfristig Erfolg. Diese Taktik, einfach reinzugehen, Auftrag zu machen, Wert zu sagen, Immobilie zu verkaufen, kriegst du hin, aber dann ist es ein einmaliger Kunde. Das ist ja generell schon in der Branche super schwierig. Das ist nicht, dass du immer jeden Monat irgendwie ein Abo verkaufst oder Add-ons verkaufst. Die Leute kaufen einmal und dann im besten Fall in 10 Jahren wieder. So, wenn überhaupt. Und deswegen ist es super wichtig, dieses Menschliche, dieses Direkte, dieses Transparente und Offene einfach zu leben. Und wenn man das lebt, dann wird man meiner Meinung nach sofort erfolgreich. Und auch dadurch können wir bloß diese Zahlen realisieren. Es gibt so, so viele Menschen, die erzählen, dass die Lage aktuell so schwierig ist wie noch nie und das ist alles der schlimmste Zeitpunkt, um als Makler durchzustarten und sonst irgendwas. Es ist kompletter Quatsch. Wenn du fleißig bist, wenn du Ausdauer hast und offen und ehrlich mit den Leuten umgehst, dann verkaufst du auch jetzt gerade Immobilien innerhalb von 2 Wochen, wenn du den richtigen Preis hast. Die Zeiten sind anders. Es ist nicht mehr so, dass du eine Immobilie hast, die zu teuer angeboten wird, wo sich dann die Leute drum streiten, wer die kaufen kann. Aber wenn du realistisch einwertest, die Eigentümer das auch mitteilst und nicht einfach auch, keine Ahnung, eine unpersönliche Mail schickst und hier ist der Preis, that's it, sondern wirklich mit denen ins Gespräch gehst. Ey, alles cool, wir verstehen, ihr wollt euch einen Bauernhof kaufen, ihr habt das Leben lang hier drin gewohnt, es ist emotional behaftet, alles cool. Aber ein Käufer, den tangiert es nicht, dem ist egal, was hier drin war. Also der sieht einfach nur, die Bude ist jetzt gerade so für uns so und so viel wert, dass man das alles ausführlich mit denen bespricht. Und dann führt es direkt zum Erfolg. Unsere Zahlen sprechen für uns. Mhm.
Du hast auch vor kurzem, glaube ich, sehr transparent auch euer Provisionsmodell auf LinkedIn wiedergegeben.
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Erfahrung für mich gewesen.
Ich hab's tatsächlich jetzt nicht im Kopf. Wir haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen natürlich über den Berliner Markt und sowas gesprochen. Ja. Ich denke mal, da gibt es natürlich auch viele, die dich im Blick haben und das meine ich jetzt positiv. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, du trittst natürlich auch dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auf den Schlips, weil ja, ich habe ja gesagt, also dass jemand so transparent und so offen ist, kommt sehr, sehr selten vor. Also ich meine, es gibt ja auf Social Media noch einige andere Companies, die immer wieder sagen, dass sie transparent sind, aber wenn man da mal in die Tiefe reingeht, dann ist es nicht transparent, weil die Absolut. Sachen, die niemand transparent macht in der Regel, die sind eben nicht öffentlich. Mhm. Du hast jetzt aktuell, so habe ich es mir zumindest notiert, 16 Makler respektive Mitarbeiter, insgesamt 7 Makler in Berlin, 2 schon in Hamburg. Der Hamburger Markt ist ja der nächste, den ihr jetzt aufbauen wollt. Du hast, ich glaube, Mitte des Jahres dann oder habt ihr gemeinsam die Hausverwaltung auch gegründet.
Auch
und
korrekt.
Ganz, ganz spannend war jetzt natürlich auch zu sehen, die Zahlen in eurem Jahresbericht, den du auch auf LinkedIn veröffentlicht hast, kann ich jedem nur empfehlen, dir auch zu folgen. Ja. Ihr habt 13 Verkäufe gehabt dieses Jahr, Stand heute, circa 5 Millionen Euro Transaktionsvolumen und roundabout 345.000 Euro Provisionsumsatz. Ziel für 25 hast du geschrieben, ist unter anderem roundabout 1 Million Euro Umsatz an Courtage und ein eigenes CRM mit aufzubauen für die Leute.
Genau, richtig.
Waren diese Gedanken oder diese Ziele schon im März bei der Gründung da, also auch das Thema mit CRM, weil es ist ja schon was Aufwendiges, ne? Also interne Prozesse, interne Systeme, eigenes Onboarding, beschäftige ich mich ja auch jeden Tag damit, ne? Ist ja die eine Sache. Aber eigenes CRM-Programm zu bauen, gibt es nicht so viele, die das machen, finde ich aber spannend tatsächlich. Und natürlich auch aus dem Stand, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn du vorher schon Makler warst, aber mit der eigenen Brand aus dem Stand, ungefähr 350.000 Euro Provisionsumsatz zu machen, ist, kann man vorzeigen. Also da bin ich beide, das kann man auch schon mal veröffentlichen.
Es ist eine 50-50-Geschichte. Also das mit den Splits, die wir unseren Maklern zahlen, war ein super, super, super hartes Brot für mich tatsächlich, weil ich wollte super, super fair sein. Ich wollte in dem Punkt es wirklich besser machen. Sonst würde ich immer sagen, nicht besser, sondern anders. Wir haben einfach einen anderen Ansatz. Die anderen Unternehmen sind genauso gut, haben genauso gute Vorstellungen und Gedanken, wie sie ihr Business machen. Wir wollten einfach ein bisschen anders sein und das setzen wir auch gut um. Und genauso anders wollte ich, oder besser in dem Fall, wollte ich die Behandlung der Kollegen machen. Weil ich finde, die Makler, die wirklich alles leisten für das Unternehmen, müssen fair bezahlt werden. Einfach aus ethischer Ansicht von mir, aber auch dafür, dass sie dann bei ihm bleiben. So, wobei ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass kein Makler bei uns in unserem Unternehmen ist wegen dem Geld. Sondern dass alle wegen dem Spirit und dieser familiären Art und unserem Ansatz da sind und kein Mensch ist wegen dem Geld bei uns. Aber trotzdem muss das Geld ja stimmen. Und angefangen habe ich tatsächlich, Leute mit 70% einzustellen. 70% von jedem Deal. Da dachte ich mir, ist fair. Ist fair, also ich leiste ja nichts. Klar, ich trage Verantwortung und die Kosten. Die machen aber alles. Die machen die Akquise, die machen die Besichtigung, die machen die Prozesse, die gehen zum Notar. Das ist fair. Ich bin damit richtig auf die Fresse geflogen, leider, weil ich mitbekommen habe, ey, es gibt nicht nur die Makler, die ganzen Kollegen, sondern es gibt auch noch mich. Ich muss irgendwie die Kosten tragen können. Und wenn ich jetzt das ganze Onboarding mache, die Firma aufbaue, die Expansion mache, ich habe keine Zeit mehr, um selbst Deals zu machen, sondern in seltenen Fällen betreue ich jetzt noch Einheiten selbst. Und wenn von mir selbst kein Geld kommt, dann wird es schwierig, wenn ich auch von den Maklern nichts bekomme. Und das war wirklich das Härteste, glaube ich, was ich dieses Jahr machen musste, die Courtage-Ansprüche von den Maklern runterzuschrauben, immer noch auf ein super faires Modell, aber trotzdem die runterzuschrauben, weil ich eigentlich als Wunsch hatte, den noch viel mehr bieten zu können. Aber das funktioniert einfach wirtschaftlich nicht. Da bin ich auch wieder sehr, 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 sehr glücklich, dass ich Gianni als Teamlead von Berlin an Bord habe, weil das ist meine große Schwäche. Ich sehe uns alle als Familie und ich kann überhaupt nicht solche Gespräche führen. Ich kann denen nicht in die Augen schauen und dann sagen so, ey, jetzt kriegst du 10% weniger oder 20% weniger. Das ist Giannis Aufgabe gewesen, das hat er super, super gemacht, haben auch alle verstanden. Jetzt ist unser aktuelles Provisionsmodell so, dass jeder, der als Quereinsteiger bei uns anfängt, also gar keine Ahnung von nichts hat, sofort mit 45% anfängt, so gerade unter der Hälfte, fix auf jeden Deal, da gibt's nicht wenn, dann, das ist fix, that's it. Sobald du einen Deal gemacht hast oder mit Berufserfahrung bei uns anfängst, dann hast du direkt 50% als Courtage-Anspruch. Finde ich fair, weil so, das ist einfach so. Und wenn du einen Umsatz von 100.000 Euro gemacht hast fürs Unternehmen, dann gehst du hoch auf 55%. Dabei bleibst du dann auch. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das haben wir uns ein bisschen von gekupfert. Die haben ja genau das Gleiche. Ab 100.000 Euro kriegst du deinen Split von irgendwie 85% Anspruch. Bei denen ist es aber so, dass es nach einem Jahr wieder verfällt. Und dann musst du wieder deine 100.000 machen, um diesen Passus zu erreichen. Bei uns ist es so, egal wie lange du brauchst, ob du jetzt ein Jahr brauchst, ob du es in 2 Monaten machst, ob du 5 Jahre brauchst, sobald du einmal die 100.000 gemacht hast, bist du bei 55% und bleibst da auch. That's it. Die Teamleads kriegen dann noch 5% vom gesamten Teamumsatz zugespielt. Und natürlich, sobald wir so weit sind, werden Teamleads dann auch festangestellt, aber ich bin kein Fan von Fixkosten. Das hätte mir mehrmals schon das Genick gebrochen. Deswegen bleiben wir da ruhig, was das Thema angeht. Aber das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir den Leuten, die dann wirklich so viel für unser Unternehmen leisten, dann auch ordentliches Gehalt anbieten können. Aber wir sind 9 Monate alt, da stehen wir noch nicht.
Klar, natürlich, ist auch verständlich.
Jetzt habe ich aber leider den letzten Punkt vergessen, den du gerade eben noch angesprochen hast.
Umsatzziel für nächstes Jahr 1 Million Euro Courtage und eigenes CRM hatten wir.
Ja, richtig.
Ja, also Umsatzziel ist, denke ich, klar, logisch, Wachstum muss ja immer da sein und natürlich diese 7-stellige Zahl, da bist du ja natürlich nicht der Einzige, der das als Ziel hat und auch mit den Maklern, die du hast, der Markt gibt's ja sowieso her in Berlin, klar, spannender, super spannender Markt, aber das Thema eigenes CRM, darauf wollte ich nochmal hinaus, weil das ist natürlich etwas super Spannendes, etwas, was fast niemand hat, ja. Und was natürlich auch nochmal eine ganz andere Liga ist, entweder in Form von Investition, dass dir das jemand baut, und natürlich aber auch in der Form von, du musst ja Gedanken dazu haben, was will ich denn da rein haben? Also wie soll das Ganze denn wirklich aussehen, dass es auf meine Company abgestimmt ist? Ja. Also woher kommt der Gedanke?
Auch wieder Zufall. Die Leute werden mich hassen, aber es ist alles Zufall und Glück. Wobei hier ist es Not macht erfinderisch. Das ist eher der Punkt, der dazu zutreffend ist. Also aktuell läuft unser Modell so, dass die Makler im Monat, wie bei den anderen größeren Unternehmen, eine gewisse Gebühr zahlen müssen für die Nutzung von unserem CRM-System, damit uns halt keine großen Fixkosten entstehen, die sich am Anfang haben wir noch viel davon selbst getragen. Wenn es jetzt aber 20 Leute sind, für jeden zahle ich jetzt allein im Monat knapp 100, 150 Euro drauf, obwohl schon die Gebühr steht. So, wenn es 20 Leute sind, im nächsten Jahr 40, 50, dann gehe ich irgendwann damit pleite. Mhm. Dementsprechend muss da eine Lösung her. Und ich habe zum ersten Mal dann auch irgendwann, auch wieder durch Gianni ist ein unfassbar wichtiger Mensch für mich, angefangen an mich selbst zu denken. Bei mir war es die ganze Zeit wichtig, ey, die Leute sollen sich wohlfühlen, wir sollen den richtigen Spirit bei unseren Kunden mitbringen, die Makler müssen erfolgreich sein, ich muss denen alles an die Hand geben, die sind ja auch super frei in ihrer ganzen Arbeit. Jeder kann selbst entscheiden, was er macht, was er akquiriert, was er dafür braucht, will er ein Video, will er Drohnenaufnahmen, will er Staging, die sind komplett frei, die brauchen da keine Nachfragen nach Budget oder sonst irgendwas. Wenn du als Makler sagst, ey, dieses Haus kriege ich so und so am besten verkauft, da brauche ich ein Banner, was über die ganze Fassade geht, dann kriegst du dieses Banner. Du bist selbstständig. Die Leute sind bei uns wirklich selbstständig. Die haben keinen Menschen, der sie morgens anruft, auf dem Bett holt oder sonst irgendwas. Die sind selbstständig in ihrem ganzen Alltag und auch in dem, was wir denen bieten. Und dann habe ich Gianni aber irgendwann auch da wieder zusammengefunden, weil man so, ey, ich schätze dich dafür, wie du tickst, wie du drauf bist, aber du musst ja auch mal an dich selbst denken. Guck mal, unser Fotograf hat dieses Jahr irgendwie 10-mal so viel verdient wie du. So, du musst irgendwie mal jetzt für dich einen Plan schaffen, wie du auch in die Sicherheit kommst, dass du aus diesem Überlebensmodus irgendwie rauskommst. Und da war ich so, okay, was kann man denn machen? Einerseits will ich den Maklern das Leben leichter machen, indem ich die Höhe für die Beiträge für unser CRM-System runtersetze. Und ich muss irgendwie was schaffen, wo ich ein Einkommen generieren kann, was nicht davon abhängig ist, dass die Leute einen Deal machen. Weil bis jetzt ist es so, ich verdiene nur Geld, wenn ich entweder selbst einen Abschluss mache oder wenn irgendjemand in meinem Team einen Abschluss macht. Und da wir da, das auch nochmal zu der Quotage von diesem Jahr, von diesen 345.000 Euro, das klingt erstmal krass, wenn man es so hört. Ich finde es aber überhaupt nicht krass, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, wir sind 16 Leute, dann wäre das echt traurig, was der einzelne Makler verdient bei 345.000 Euro. Das ist nix. Bei 16 Leuten müssten wir bei 1,6 Millionen Euro sein. So, resultiert daraus, dass wir dieses Unternehmen quasi zu zweit aufgebaut haben. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem angefangen, die Leute einzustellen. Bis dahin waren Gianni und ich alleine. Heißt, wir haben die 345 quasi allein zusammengerockt. Und deswegen gehen wir auch mit der Mio als Ziel für nächstes Jahr raus. Unser Onboarding läuft nicht so, dass wir die Leute irgendwie 2 Tage im Coaching haben und dann geht's los für die auf den freien Markt, sondern wir boarden jeden Maklerkollegen so an, dass jeder Schritt im Prozess einmal zusammen gemacht wird, mindestens. Also wir suchen mit denen die richtige Akquisestrategie, machen so lange mit denen Akquise, bis sie das zum Ersttermin bringen, dann machen wir so lange Ersttermine mit denen, bis sie dann sich da sicher fühlen und so geht's durch den ganzen Prozess bis zum Notar. Und erst dann, wenn die Leute sagen, ich bin bereit, dann legen sie los mit dem Arbeiten. Und deswegen war in diesem Jahr auch kaum Arbeit möglich, weil die ganzen Kollegen und Kollegen meistens Quereinsteiger sind und wir die ongeboardet haben. Deswegen freuen wir uns auch aufs nächste Jahr, was einfach darauf hinauslaufen wird, dass die jetzt erst richtig loslegen können. Zurück zum CRM-System. Da war dann mein Gedanke, okay, wie können wir für mich einerseits irgendwie ein festes Einkommen sichern, dass ich auch mal aus diesem Überlebensmodus rauskomme und wie können wir es machen und schaffen, dass die Makler nochmal weniger zahlen. Wir reichen aktuell die Kosten direkt durch und die Makler sind knapp, ich glaube, bei 100 Euro brutto im Monat, die sie an uns abführen müssen. Und das ist halt eine heftige Belastung. So, die anderen Unternehmen, dann das nimmt sich nicht viel. Bei Evernest waren es irgendwie 89 Euro, aber trotzdem sind 100 Euro im Monat unfassbar viel für Leute aus normalen Verhältnissen, wo ich auch herkomme. So, das kann man nicht einfach mal neben der Miete und neben anderen zahlen, wenn man auch noch relativ jung ist, irgendwie noch studiert und sowas. Das ist unfassbar viel Geld. Dann lag der Gedanke nahe, okay, man braucht irgendwie ein eigenes CRM-System. Ich brauche irgendwas eigenes, wofür ich keine laufenden Fixkosten habe, die ich einfach nur durchreiche, sondern ich brauche was eigenes, wo ich dann quasi bezahlt werde als Unternehmen, dafür, dass ich den Kollegen die Software zur Verfügung stelle, gleichzeitig aber natürlich einen geringeren Betrag ansetzen kann, weil ich muss nicht die 100, 110 Euro nehmen, sondern kann auch, keine Ahnung, mit 50, 60, 70, 80 anfangen, damit es für die auch nochmal Entlastung gibt. Ja, und da hatte ich ganz falsche Vorstellungen davon, was sowas in der Entwicklung kostet. Ich habe erst einen Freund von mir angeschrieben, der Informatik studiert und war so, ey, guck mal, ich brauche ein CRM-System, kannst du mir das irgendwie programmieren? Ich würde dir auch 1.000, 2.000 Euro zahlen. Wo er dann meinte, Nee, das wird nichts. Habe dann zwei, drei Unternehmen gefunden, auch durch Aufruf auf LinkedIn, wo ich ja sehr aktiv bin, die mich dann dabei supporten wollen. Und da sind wir halt dann auf die richtigen Zahlen gekommen, dass allein ein Programm, was nur erstmal die Akquise möglich macht, irgendwie 20, 25.000 Euro kostet. Das ganze CRM geht dann in Richtung 100.000 bis Open End. Und ja, das ist ein riesiger Schritt, um da wieder zu investieren. Aber genau das ist es ja. Auch wenn wir 345.000 Euro dieses Jahr eingenommen und verdient haben, ist davon bei mir nicht wirklich was übrig geblieben. Also ich habe dieses Jahr gelebt wie ein armer Hund, um halt einfach dieses Wachstum bieten zu können, um den Leuten den besten Arbeitsplatz auf dem Markt bieten zu können, und stecke alles wieder direkt rein. Und genauso werden jetzt die nächsten Deals komplett in die Entwicklung von dieser Software fließen, die dann allumfassend ist. Da ist uns ganz, ganz wichtig. Wir machen viele Makler die Akquise. Sie richten sich bei verschiedenen Portalen einen Suchauftrag ein, bei Kleinanzeigen, bei ImmoScout, bei ImmoWelt, ImmoNet, überall, und schreiben dann da die Leute an. Jeden Morgen, jeden Suchauftrag durchzuarbeiten, es ist unfassbar zeitintensiv und überhaupt nicht produktiv. Deswegen haben wir jetzt schon eine Software, mit der wir arbeiten, die den Maklern sämtliche neue Inserate halt einfach vorschlägt. Hier ist es, schreib sie an, oder im besten Fall sind sogar schon die Kontaktdaten dabei. Und dann arbeiten wir mit einer anderen Software zusammen, die uns quasi das CRM stellt. Und das Ziel oder das Big Picture ist, dass es zusammengefasst wird, dass wir eine Software haben, webbasiert, die uns sowohl oder den Maklern die Möglichkeit gibt, die Akquise super einfach zu machen. Da sind wir jetzt sogar schon in Gesprächen, dass die so digital und mit KI ausgestattet wird, dass die Akquise alleine funktioniert, dass kein Makler mehr Nachrichten schreiben muss, sondern jede private Anzeige so oder so schon von uns hört und dann nur noch den Maklern zugeteilt wird. Und halt auch das CRM-System so digital ist, wie es jetzt auch schon ist, und noch verbessert wird, dass alles automatisch passiert und automatisch läuft. Wir haben alles intern, die Makler müssen kaum was selbst arbeiten. Für jeden sind die Sachen so selbsterklärend und so digitalisiert, dass man da nicht irgendwie ein Studium braucht, um da reinzufinden. Wir können unsere Immobilien sehr, sehr zuverlässig, genau und einfach bewerten. Die Exposés werden automatisch rausgeschickt. Die Eigentümer haben die Möglichkeit, direktes Feedback zu geben. Jeder Eigentümer war auch ein großer Punkt, den wir umsetzen wollten, dass Eigentümer immer auf dem neuesten Stand bleiben. Der große Punkt bei vielen großen Unternehmen ist nicht, dass die Qualität irgendwie schlecht ist. So, die haben super Exposés, die haben super Fotos, die haben super Marketing, aber die Agents melden sich bei den Eigentümern nicht mehr. Entweder aus Faulheit, verbreitet in der Branche, oder einfach, weil es nicht mehr funktioniert. Wenn ein Makler wirklich erfolgreich ist und 20, 30, 40, 50 Listings betreut, dann ist es einfach nicht mehr möglich, zeittechnisch jeden Eigentümer davon einmal die Woche anzurufen und zu sagen, ey, wir haben so und so viele neue Anfragen, wir machen so und so viele Besichtigungen, das ist der aktuelle Stand, das funktioniert einfach nicht mehr. Dann würde Gianni nichts anderes mehr machen, als nur zu telefonieren und Feedbacks zu geben. Er hätte gar keine Zeit mehr, um irgendwie Besichtigungen zu machen. Und da haben wir dann auch was entwickelt, dass jeder Eigentümer direkt bei dem Start der Vermarktung ein Live-Report bekommt, wo er automatisch einsehen kann, ey, wie viele Anfragen gab es, was waren die Absagegründe, wie oft hat der Makler telefoniert, wie viele Mails hat er geschrieben. Das können die alles in Echtzeit einsehen. Und so ist der Makler auch gezwungen, ohne dass wir ihm sagen, ey, arbeite, weil er ist selbstständig, trotzdem zu arbeiten, weil er die ganze Zeit den Eigentümer im Nacken. Bei uns sind die Kollegen eh so ambitioniert, dass es nicht dazu kommt, dass der Eigentümer irgendwas sagen müsste. Aber theoretisch ist das quasi dann auch die Safety für den Eigentümer. Ey, ich sehe das, was der Makler macht. Und ja, das ist so das Big Picture für das kommende Jahr, dass wir da das eigene CRM aufbauen. Wir sind jetzt auch gerade dabei. Jetzt gerade wird schon das CRM für unsere Hausverwaltung programmiert, wo auch die Eigentümer genau das Gleiche haben. Sie haben komplett eine transparente Einsicht. Sie sehen die Verbrauchsdaten, sie sehen sämtliche Protokolle, sämtliche Unterlagen zum Objekt. Es wird alles super digital, super schnell und uns dann unfassbar weiter pushen. Also ist ja alles ein Invest in uns selbst.
Verstehe, ja. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Auch die Sachen, die du gerade schon genannt hast. Ich meine, so arbeiten wir in meinem Büro ja auch, dass wir verschiedene Softwareprogramme haben, die wir natürlich im Optimalfall gerne zusammenführen würden. Ja. Gibt's dann natürlich, meine, das kennst du, API-Schnittstellen und so weiter, und darf der eine das weitergeben. Aber das soll jetzt für die Zuhörer heute nicht noch intensiver das Thema zu sein. Aber finde ich sehr spannend, dass du das machen möchtest und dass du auch bereit bist, diese Investition zu machen. Weil, wie du es gerade gesagt hast, also an diese Kostenthematiken habe ich jetzt auch gedacht, ne? So irgendwie dann Richtung sechsstellig, hoch fünfstellig, ja, wenn es halt wirklich was Richtiges sein soll. Wie kommt ihr oder wie macht ihr aktuell das, dass ihr an die Eigentümer rankommt? Weil wenn ich mir deine Homepage anschaue, die ich übrigens sehr, sehr schön finde und auch sehr ansprechend finde, da sind jetzt mittlerweile wirklich auch echt teure Immobilien drauf. Also wirklich auch richtig Prestige, wunderschöne Objekte in Berlin. Also ihr seid ja da schon angekommen, da oben in der Liga. Wie macht ihr das, dass ihr an diese Objekte kommt? Macht ihr viel Kaltakquise? Macht ihr viel Telefonate, E-Mail-Akquise? Seid ihr gut vernetzt? Ist es wirklich dann über die Makler, die bei dir im Team sind, dass die wiederum gut vernetzt sind? Wie ist da euer Vorgang?
Naja, im Endeffekt kann man sagen, das ist einfach unser Spirit. Also das ist nichts anderes als das, was wir in unserem Daily Business immer und immer und immer und immer wieder leben. Dieses Persönliche, dieses Nahe und für die Leute da sein und auch dran zu bleiben. Kein Kollege von uns hat irgendein großes Netzwerk am Anfang mitgebracht. Kein Mensch bei uns war jahrelang schon erfolgreich als Makler unterwegs und hat da dann irgendwie seinen Kundenstamm mitgebracht. Das ist alles durch Kaltakquise entstanden. Und da ist halt auch leider der Unterschied, den man schon macht, wenn man einfach dranbleibt. Super viele Makler machen Kaltakquise, wir machen es nicht anders. Aber die meisten, ich würde sagen 90%, sind nach einer Nachricht halt raus. Und wenn da nichts kommt, dann war es das halt. Unsere Leute bleiben dran. Die bleiben so lange dran, bis es entweder ein Nein gibt. Im besten Fall, bei uns gibt es aber kein Nein, sondern einfach nur, nö, ich möchte es jetzt erstmal privat versuchen. Trotzdem machen wir dann direkt uns eine Notiz, ey, in 6 Monaten rufen wir wieder an. Und genau so arbeiten wir und dadurch kommt es immer wieder zustande. Und wir sind auch da wieder mit dieser transparenten Art und Weise unterwegs. Wir haben Ersttermin, der Eigentümer hat eine exorbitante Vorstellung vom Preis, lässt sich entweder auf irgendeinen Makler ein, der ihm das verspricht, ja klar, 800.000 bei einer 500.000 Euro Wohnung, kriegen wir hin, machen wir. Oder er versucht es alleine, das raten wir auch jedem. Wir sind so offen und transparent, dass wir sagen, ey, such dir keinen Makler, wenn du diesen Preis das haben willst, dann mach's privat. Versuch dein Glück. So, wir geben dir Tipps, wie du es machst. So, let's go, leg los, mach mal. Wir wissen mit diesem Preis, dass du in 6 Monaten eh wieder bei uns bist. Und leider bewahrt es sich jetzt immer. Was heißt leider? Das ist unser Business so, ist gut, aber leider für die Eigentümer. Und genau so läuft es. Die Leute bleiben unfassbar dran, betreuen Immobilien oder Eigentümer von Immobilien teilweise ein Jahr, ohne einen Auftrag zu haben, sind trotzdem immer wieder da, telefonieren immer wieder und wir kriegen immer wieder dann den Auftrag. Erst heute passiert. Ich war mit Gianni vor bestimmt fast einem Jahr, also es war ganz am Anfang von uns, waren wir beim Eigentümer zu einer Bewertung von einem Haus ganz am Ende der Welt mit einem riesigen privaten Schwimmbad. Das wird jetzt das nächste Prestigeobjekt. Wirklich unfassbar schön. Eigenes Schwimmbad, riesiger Garten, ausgebaut wie ein Schloss. Das ist verrückt. Wir haben dem damals einen realistischen Preis geschickt. Wir hatten damals nichts. Wir hatten keine Bewertung, kein gar nichts. Und dem Typen, warum auch immer, waren Bewertungen super wichtig. Wir hatten keine. Wir haben keine Fake erstellt. Dann hat sich's aufgelöst. Dann hat er sich für eine andere Firma entschieden und die hat ihm einen viel zu hohen Preis geboten. Für uns war das Ding erstmal verloren. Gianni ist trotzdem da geblieben, hat immer wieder so ein bisschen den Kontakt gehalten und gestern hat er sich gemeldet und hat zu unserem Preis, den wir ihm vor mehreren Monaten gesagt haben, hat jetzt den Maklerauftrag unterschrieben. Zack, haben wir das nächste Objekt und wir werden es verkaufen. So, das musste ich auch erstmal lernen, dass da wirklich die Ausdauer einfach zählt. Also die hatte ich eh schon, aber Gianni hat mir da nochmal gezeigt, dass es auch wirklich Sinn macht, trotzdem dran zu bleiben. Auch wenn ein anderer Makler dran ist, auch wenn er es vielleicht ein Jahr lang privat versucht, trotzdem dranbleiben. Weil am Ende sind wir die, die für unsere Werte, für unsere offene Art stehen und dann auch wirklich verkaufen. Egal wie viele Makler davor da dran waren, wir haben den Preis gesagt, der Preis ist realistisch, wir verkaufen am Ende auch. Auch wenn da 10 Makler vorher dran waren. Klar, wir arbeiten nicht exklusiv, jedes Objekt bei uns ist exklusiv im Auftrag. Aber so läuft's. Und dann baut man sich durch diese Art und Weise, wie man arbeitet, immer mehr dieses Empfehlungsgeschäft auf, was jetzt bei den Kollegen, die schon länger dabei sind, immer mehr dazu führt, dass neue Aufträge reinkommen. Ich mache kaum Akquise mehr und lebe von den Leuten, die von uns gehört haben, die von mir gehört haben, die mit mir schon verkauft haben und kriege da meine Aufträge. Bei Gianni genauso. Tobi, einer der längsten Kollegen, bei dem fängt es jetzt auch langsam an. Aber sonst ist es die Akquise, die uns da erfolgreich macht und auch der andere Ansatz der Akquise. Wir haben bei Evanist, Gianni und ich kommen beide von Evanist, wir haben da gelernt, was es heißt, sein eigenes Farminggebiet zu haben. Sein eigenes Farminggebiet. Ich hatte ein Farminggebiet in Grunewald in der Kleeallee. Ich hatte keine Ahnung von der Branche, wollte einfach nur diese High-Class-Immobilien. Keiner hat mir gesagt, dass es da zu absolut keinem Verkauf kommen wird in kurzer Zeit. Und dann durfte ich aber nur in der Kleeallee akquirieren. Ich durfte nur da meine Karten verteilen, ich durfte nur da die Leute anschreiben. That's it. Was hatte ich für eine Chance? Ich hatte eine Chance von, keine Ahnung, 10 Immobilien im Monat maximal, die da irgendwie hochgeladen werden, wenn überhaupt. Kleeallee, Grunewald ist eine super exklusive Gegend, da hat eh schon jeder seinen Makler an der Hand. So wird das nichts. Was haben wir gesagt? Okay, wie können wir das machen? Dann haben wir uns im Team, das ist auch so, ich treffe keine Entscheidungen fürs Unternehmen alleine. Ich spreche immer mit allen Leuten, nicht nur mit den Teamleads, Caro in Hamburg, Gianni in Berlin, sondern auch mit den anderen Leuten. Jetzt auch wieder zum Thema Akquise. Worauf haben wir uns geeinigt oder was haben wir dann für einen Plan gemacht? Okay, Farminggebiet ist sinnvoll, aus dem Grund, dass wenn man sagen würde, jeder Makler akquiriert alles, dass es da zu ganz, ganz vielen Anschreiben bei einem Eigentümer kommt, von einem Unternehmen. Das wirkt kacke. Das wirkt überhaupt nicht professionell. Es wirkt, als hätten wir keine Ahnung, was wir eigentlich tun. Trotzdem ist aber der Gedanke, meiner Meinung nach, viel, viel wichtiger, dass jeder Makler von uns mit seiner Persönlichkeit beim Eigentümer überzeugen kann. Und Texte, die ich am Eigentümer schicke, kann der vielleicht komplett scheiße finden, während der Texte von Gabi, von Caro, von Gianni, von Tobi, von Laura vielleicht super cool findet. Und deswegen haben wir gesagt, ey, wir machen die Akquise komplett offen. Jeder kann alles akquirieren. Jeder hat die gleiche Chance und dadurch auch eine viel, viel größere Chance, an Aufträge zu haben, wenn jeder wirklich jeden Eigentümer akquirieren kann. Wir haben da so ein paar Regeln dazu natürlich aufstellen müssen, dass es nicht dazu kommt, dass ein Eigentümer dann 10-mal mit unserem Unternehmen irgendwie überrannt wird. Aber das sind Regeln, die uns nicht groß einschränken. Wir sind trotzdem legal damit unterwegs. Jeder Makler gibt sich als Makler zu erkennen. Wir machen nichts irgendwie Zwielichtiges oder Unseriöses. Und so hat jeder die Möglichkeit, alle Immobilien, die er akquirieren möchte. Wir sind auch komplett offen. Es gibt nicht, dass wir sagen, wir machen nur High-Class Grunewald. Wir machen auch vermietete Wohnungen, kleine Wohnungen, Bauernhöfe. Wir haben alles dabei. Aber jeder Makler ist frei darin, zu akquirieren, was er möchte. Und jeder Makler kann bei jedem Eigentümer bezeugen. Und das führt uns zum Erfolg, weil ein Eigentümer findet mich cool, findet Gianni kacke, dann ist es wieder umgedreht. Und so haben wir so, so viele Aufträge, die reinkommen, dass wir jetzt teilweise wirklich gar nicht mehr hinterherkommen, die zu bearbeiten.
Jetzt hast du, habe ich vorhin gesehen, für den Standort in Hamburg sucht ihr natürlich Leute, klar, das ist, davon ist auszugehen. Aber ich habe auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch gesehen, Immobilienfotograf, den ihr sucht für den Standort. Arbeitet ihr jetzt in Berlin mit Freelancern dann zusammen oder mit, also das oder dass du auch sagst, naja, also unser langfristiges Ziel ist, dass wir vielleicht auch wirklich einen Fotografen anstellen, der nur für uns dann was macht, Videos auch produziert und so weiter und so fort.
Also einerseits haben wir für jeden Bereich wirklich einen Spezialisten. Also bei uns ist es nicht so, dass der Makler mit dem Handy durchgeht und mit dem iPhone irgendwie Fotos macht. Bei uns ist es wirklich so, unser Fotograf macht nichts anderes als Fotos. Und selbst da differenzieren wir in Fotos und Videos. Wir haben einen Kollegen Tim, der macht nur Videos. Und wir haben einen Kollegen Javier, der macht nur Fotos. So, wir arbeiten aktuell, die Kontakte, Javier begleitet uns seit der ersten Stunde. Das war der erste Fotograf damals, den wir gefunden haben, wo wir dann die 300 Euro zusammen hatten, um irgendwie einen Fotografen zu bezahlen, was damals das gesamte Budget war. Danach waren wir wieder bei null. Der ist selbstständig, genauso wie alle anderen Kollegen auch. Aber da kann man tatsächlich dazu sagen, ich bin super dankbar für diesen Menschen. Der ist so gut ausgelastet durch uns und unsere Termine, dass er sich jetzt von Dezember bis Ende Februar, Anfang März abgesetzt hat in seiner Heimat Malaga, Spanien, weil er sonst so viel Steuern zahlen müsste, worauf er gar keine Lust hat, dass er gesagt hat, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich kann keine Aufträge mehr machen, Grundriss und sowas erstelle ich euch noch, das gehört noch mit zu seiner Spezialität, aber sonst ist er raus. Also ja, wir haben einen selbstständigen Fotografen, das wäre auch in Hamburg dann wieder so, aber die werden bei uns so gut ausgelastet, dass sie kaum noch andere Aufträge annehmen.
Verstehe, okay. Das ist mega. Also auch
da geben wir auch jungen Newcomern die Chance. Also wir haben zum Beispiel jetzt einen neuen Kollegen in unserem Team, Michel, der ist Anfang 20, hat noch nicht groß Erfahrung, will aber in dieser Branche durchstarten. Und bei solchen Leuten geben wir natürlich auch die Möglichkeit, loszulegen. Klar, am Anfang vorsichtig. Wir haben Immobilien, die schon fotografiert worden sind. Da kann er sich dann ausprobieren. Dann geben wir ihm Feedback. Und jetzt übernimmt er für die Zeit, wo Javier in Spanien ist und da sein Leben genießt mit seiner Familie, übernimmt Michel jetzt die Fototermine hier und kann als junger, aufstrebender Fotograf erste Referenzen sammeln. Da ist er auch komplett frei, die auf seiner eigenen Homepage zu veröffentlichen, sich dadurch quasi ein Image zu schaffen. Und weiter geht's. So hat er zum Beispiel das Video zu unserer Weihnachtsfeier auch erstellt. Mega cool. Also sowas machen wir auch. Wir geben jedem Menschen die Möglichkeit, durchzustarten und das zu machen, was ihm halt wirklich als Traum irgendwie vorschwebt.
Sehr spannend. Warum jetzt der Markt in Hamburg? Also Hamburg natürlich super spannender Immobilienmarkt, hochpreisig, das ist ganz klar. Habt ihr da direkte Verbindungen oder hast du einfach gesagt, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, salopp gesagt, noch ein zweites Büro in Hamburg zu haben?
Boah, da kommen, glaube ich, drei Sachen zusammen. Einerseits habe ich die Verbindung zu Hamburg, weil dort der ganze Rechtsstreit gegen das alte Unternehmen läuft. Bin ich immer mal wieder. Und dementsprechend kenne ich Hamburg davon. Dann gab es aber auch einfach nur den Zufall, dass die Teamleiterin von Hamburg hat bei uns als Quereinsteigerin in der Maklerbranche, kommt aber schon langjährig aus der Immobilienbranche, hat ein super, super umfassendes Know-how, kennt Immobilien, glaube ich, so gut wie kein anderer Kollege. Selbst ich weiß nicht so viel wie sie. Das ist wirklich verrückt, was sie für einen Wissensstand da hat. Die hat in Berlin ihr Onboarding gemacht und dann wollte sie unbedingt nach Hamburg ziehen und schätzt unser Unternehmen und diese familiäre Zusammenarbeit auch so sehr, dass sie meinte, ey, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, dass ich trotzdem weitermache? Und da sind wir auch super offen, also nicht nur in Bezug auf Standort, sondern auch, wenn es irgendwelche Gedanken, Vorschläge, Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt, dann nehmen wir das sofort super ernst und versuchen das dann auch innerhalb von einem Tag umzusetzen. Überspitzt formuliert, aber es ist halt wirklich so. Und das war dann quasi die Konsequenz. Sie ist nach Hamburg gezogen und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt meine Aufgabe, in Hamburg ein Büro zu suchen und darum mich zu kümmern, dass wir jetzt zusammen den Hamburger Standort aufbauen. Und so ist dann quasi Hamburg entstanden. Jetzt ist sie, hat ihr Onboarding 1, 2, 3 Monate bei uns in Berlin gemacht, hat alles gelernt, was sie im Daily Business quasi braucht. Neben dieser Studienkompetenz, sage ich mal, diesem theoretischen Wissen, auch diese Praxis. Jetzt ist sie super fit und hat jetzt heute, wir werden gleich im Anschluss an diesen Podcast hier noch miteinander telefonieren, weil sie 7 Bewerber hat, die sie jetzt mit mir besprechen möchte. Und dann bauen wir da auch das Team auf. Das waren so 2, 3 Sachen, die da zusammenkamen, die durch Zufall dann, es ist immer das Gleiche. Es ist einfach offen sein für Möglichkeiten. Das hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Einfach offen zu sein, nicht irgendwie mit einem straighten Blick durch die Welt zu gehen, sondern einfach offen zu sein und alles einfach passieren zu lassen, was passiert. Und wenn die Kollegin reinkommt und sagt, ey, ich gehe nach Hamburg, dann nicht sagen, okay, ciao, sondern zu überlegen, so, ey, was kann ich mit dieser Information machen? Zack, haben wir einen Hamburger Standort. Jetzt haben wir die ersten Einwertungen, die ersten Kollegen, die da anfangen. Die ersten haben sogar schon unterschrieben, sind aus Hamburg angereist, um bei unserer Weihnachtsfeier dabei zu sein. Das ist einfach phänomenal. Also, surreal.
Das glaube ich dir. Und mit den Worten würde ich auch sagen, lassen wir es so stehen. Wir sind jetzt schon 1:20 im Interview. mega spannend. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Wirklich, das haben wir sehr selten. Selbst im Makler-Podcast, wo ja dann wir es doch teilweise hinkriegen, dass die Leute echt ein bisschen tiefer auch mal blicken lassen. Aber so offen sehr, sehr selten. Vielen Dank, lieber Fabian. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich wahrscheinlich, wenn wir wirklich in 1,5 bis 2 Jahren eine zweite Folge machen und dann mal schauen, wie hat sich die Hausverwaltung entwickelt, wie hat sich CRM entwickelt, wie hat sich das Team entwickelt. Und ich wünsche dir und euch allen wirklich ganz viel Erfolg. Finde es sehr, sehr spannend, was ihr für Ansätze habt. Und wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, sage ich dir Bescheid und dann freue ich mich über den Austausch. Ich danke dir wirklich sehr.
Ich danke dir und ebenso unfassbar viel Erfolg.